Radio Tux. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 96. Wir sind bald bei der 100.
Wir wissen immer noch nicht, was wir da machen.
Nee, wissen wir noch nicht. Große Party hier und so.
Lasst uns was überlegen.
Wie war's mit dem Stummfilm? Schwarz-Weiß.
Übers Radio.
Im Radio.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Wunderbar.
Genau das machen wir. Vielleicht habt ihr schon gehört, wir sind mehrere Leute hier. Heute dabei Sven.
Hallihallo.
Frank.
Guten Tag.
Der war auch schon lange nicht mehr dabei.
Ach komm.
Ja, komm.
Der hat sich irgendwo Wochen verzogen und so.
Ja, es fühlte sich an wie ein halbes Leben.
Oh, du bist so nett. Ja.
Und wir haben noch einen Gast dabei, und zwar Klaus.
Ja, hallo.
Vom Checkspace. Und das ist auch gleich das Thema, womit wir einsteigen. Schon mal Entschuldigung, dass wir heute ein bisschen anderes Setup wieder haben. Aber es seid ihr schon von uns gewohnt. Wir machen hier jede Woche irgendwie was anderes oder fast jede Woche. Diesmal deswegen ein bisschen ohne Musik, die kleben wir dann vorne und hinten dran oder schneiden sie mit rein oder da wird uns schon noch irgendwas einfallen. Okay, Checkspace. Was ist denn das? Da können wir dich doch gleich mal hier verhaften. Du musst erstmal erklären, was ist das?
Ja, sehr gerne. Also ein Checkspace ist eine Werkstatt, die 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche tendenziell geöffnet ist. Diese Werkstatt wird betrieben von den Mitgliedern. Das heißt, es ist eigentlich ein kollaborativer Verein, der zusammen eine Werkstatt hat. Und genauso wie die Werkstatt gibt es auch ein Angebot zur Fortbildung und man trifft sich dort natürlich. Und das war es eigentlich schon.
Okay, eine Werkstatt, was habt ihr da für Werkzeuge?
Also bis jetzt haben wir noch nicht sehr viel, aber wir haben unheimlich geniale Minds am Start, die sozusagen auch immer ihre eigenen Rechner mitbringen. Wenn wir uns treffen, haben wir unsere Rechner und unsere Pläne am Start.
Ja.
Aber gestern war zum Beispiel ein kleiner Roboter da, der sich per Handykamera durch die Räume bewegt hat. Das hatte einer von unseren Mitgliedern mitgebracht. Und wir planen demnächst einfach eine Werkstatt für Programmieren und für Hardware-Basteln dahin zu stellen. Also sowohl Soft- als auch Hardware-Basteln da zu machen.
Dann, das heißt also, die Leute kommen recht mit Lötkolben und allem und fangen da an, irgendwelche an Platinen rumzulöten und sowas.
Ja, das ist ganz richtig. Ich kann auch mit Freude vermelden, dass der erste Lötkolben bereits im Nordbahnhof, am äußeren Nordbahnhof angekommen ist.
Das ist ein Konzept, was es auch in anderen Städten gibt. Das nennt sich Hackerspace. Habe ich gehört, und ihr habt das jetzt hier in Stuttgart auch umgesetzt, oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder wart ihr eh ein paar Leute und habt euch gedacht, wir brauchen irgendwie so eine Werkstatt?
Ja, also es ist so, dass das Hackerspaces oder Hacker Labs inzwischen ein weltweites Phänomen sind. Das kommt aus Berlin und Köln, meine ich, so habe ich jedenfalls mal gelesen, und hat sich sozusagen weiter verbreitet. Es ist einfach, dass die Software immer kollaborativer wird, dass man im Prinzip mit Open Source und auch sonst mit den Betriebssystemen immer mehr zusammenarbeitet, dass es aber gleichzeitig wenig Plätze gibt, um das wirklich Hand am Arm zu machen. Also wenn man einen Computer zerlegen will, kommt meistens der beste Kumpel vorbei und dann trinkt man gemeinsam ein Bier und dann macht man es halt irgendwie am Küchentisch und die Freundin findet es merkwürdig, was da läuft. Und da muss man es wieder wegräumen, weil vielleicht morgens die...
Das ist das Schlimmste.
Ja. Das ist das Allerschlimmste, ja, genau. Also man hat ein tolles Ding da am Start und will irgendwas machen, muss es wieder wegräumen. Und um das zu umgehen, haben jetzt Männer, es sind also tatsächlich zu 95%, denke ich, Männer da am Start.
Die Idee, ich glaube, wir haben eine Frau.
Ja, genau. Wir haben, also der Checkspace in Stuttgart hat eine Frau. Und es kommen aber noch andere, ab und zu wurden noch schon Frauen gesehen, das ist super. Aber ansonsten ist es eigentlich wirklich ein Männerclub. Und da kann man halt praktisch das Zeug liegen lassen. Das war eigentlich die Idee. Man kann was machen, man kann was Neues zusammenbauen, man kann auch wirklich neue Dinge entwickeln, zum Beispiel Flugobjekte, oder man macht irgendwie wilde Dia-Shows, oder man entwickelt zusammen wilde Sachen. Weil wenn man zwei Leute zusammenbringt, die kreativ sind, und dazu einen Rechner und ein bisschen basteln ist, geht sofort los, aber wir könnten eigentlich das und das machen. Und dafür braucht man einfach Platz, wo man das Zeug liegen lassen kann, wo man sich trifft.
Und kurze Zeit später blinkt's und so.
Genau.
Ja.
Also gerade in Sachen Blinken ist ja heute Mittag auf der Mailingliste was, also gerade so ein Beispielprojekt wieder vorgeschlagen worden, dass wir praktisch an unsere Außenfassade eine LED-Matrix oder Lichtmatrix hinhängen, wo wir dann coole Sachen drauf projizieren können. Und die sieht man dann vom Nordbahnhof aus zum Beispiel. Also wir sind ja da gerade in der Gegend vom Nordbahnhof, und da haben wir natürlich auch so die Möglichkeiten da irgendwie Sachen zu machen.
So ein bisschen Blinkenlights.
Geht es da hauptsächlich um Hardware-Themen oder Software oder ist es beides kombiniert oder wie kann man das sagen? Oder ist es ganz offen?
Es ist so, dass man kann eigentlich drei Bereiche abgrenzen von so einem Hackerspace. Der erste Bereich ist ganz klar Hardware. Das heißt, man schraubt ein Platinen rum, man lötet irgendwas dazu, man versucht Steuerungen so kreativ einzusetzen, dass wilde Dinge dabei rauskommen. Und der zweite Teil ist dann auch Lernen und Fortbildung. Also, dass man auch sagt, wie machst denn du das eigentlich? Es gibt ein Vortragsprogramm, das wird gerade eben über das Wiki auch aufgebaut. Es ist auch dieses Ding, einfach auch dieses ganz normale, hey, was hast denn du da für eine coole Geschichte am Start? Wie machst du das eigentlich? Und es ist erstaunlich, wie viel man lernen kann, wo man immer denkt, ja, man ist so digitalisiert, aber ich muss jetzt mal Schande gestehen, habe jetzt zum Beispiel durch den Hackspace gelernt, wie man eine Mail-Konversation sauber führt. Da wurde ich 2-3 Mal gesagt, guck mal, das macht man so und so, und das hat mich sehr niemand gelehrt. Also Lernen ist das andere. Und das dritte ist wirklich tatsächlich auch Abhängen und Socializen. Also, dass man einen Platz hat, wo man auch irgendwie verrückt sein kann und ein bisschen was trinkt und labert und halt dieses ganze Zeug sich anguckt.
Also Spaß haben und sich untereinander auch Wissen vermitteln.
Ja, auf jeden Fall.
Im Vordergrund.
Ja, das steht nicht im Vordergrund, sondern es ist im Prinzip so, wir haben das jetzt noch nicht so lange, wir sind im Prinzip gerade eben erst dann beim Einrichten, aber es ist zu erwarten, dass diese drei Dinge, nämlich Socializen, Lernen und wirklich Basteln, wahrscheinlich immer wie ein Strudel sich gegenseitig befruchten und bekämpfen. Die einen wollen gern tagen, also wir haben zum Beispiel auch Gruppen, die endlich einen eigenen Raum haben, um zu tagen. Das würde ich unter Lernen ablegen. Die brauchen Ruhe, wenn jetzt jemand irgendwie einen Roboter baut und quietscht und pfeift es halt, dann braucht er eine andere Umgebung. Und so, denke ich, sind das diese drei Sachen. Und dann gibt es halt noch Leute, die halt abhängen wollen und Spaß haben. Und das wird sich immer ein bisschen gegenseitig stoßen. Aber aus den drei Dingen besteht das eigentlich.
Sind die Themen irgendwie vorgegeben oder kann ich jetzt wirklich alles machen? Kann ich da jetzt hinkommen und sagen, ach, ich brauche jetzt einen Platz, um mein Auto zu reparieren?
Nee, oder sollte schon...
Ja, was?
Es sollte schon mit der Idee von Software, Hardware, also auch die digitalen, sagen wir, im weitesten Sinne digital, sollte schon zu tun haben.
Auch im Kunstbereich?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, aber Kunst soll mit rein. Also ich denke auch, dass das Code, ich bin Texter und ich finde, Code hat auch eine poetische Qualität. So kam ich eigentlich auch zu diesem Hackspace, dass ich gemerkt habe, ganz viele Leute aus meinem Bekanntenkreis haben Angst vor Code. Ich finde, Code hat aber echt poetische Qualitäten. Und ich würde das gern irgendwie auch darbringen. Aber für sowas fehlte mir dann auch die Einrichtung. Also einen mobilen Beamer zum Beispiel und dann konkrete HTML-Poesie. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja, spannend. Muss ich da, oder ist man da in der Regel dann Mitglied bei euch oder kann ich einfach so hinkommen und wenn ich, oder gibt es da dann einen Eintritt oder wie läuft sowas dann ab?
Also am allerbesten ist es, wenn du zum Plenum kommst und da sagst, ich brauche den Space für das und das, du meldest praktisch deine Wünsche an.
Was ist das Plenum?
Das Plenum ist einmal wöchentlich Treffen, wo sich sozusagen die Mitglieder treffen, die den Space bezahlen und wo aber auch die Runde ist, um zu sagen, ich finde euch gut, ich möchte gern das und das anfangen. Aber es ist wirklich so, letzten Endes ist das Beste hinzukommen, zu sagen, ich habe das und das Projekt und auf dem Plenum sind die meisten Leute, das entscheidet eigentlich, und wenn du dann sagst, ich möchte hier gern mein Auto abfackeln und das und da habe ich aber unheimlich viele Festplatten reingestapelt, deshalb ist es ein digitales Projekt. Und dann wird es wahrscheinlich abgelehnt werden, aber ansonsten entdecken wir gerade selber, wie Leute kommen und sagen, ich möchte das und das machen und es passt irgendwie. Also
Wände streichen
zum Beispiel. Auch ganz tolles Projekt.
Mit so fluoreszierenden Farben und so, also auch schon geekig.
Ja, okay.
Ja.
Aber es ist auch so, es ist so eine Art Gehen durch den Urwald. Man weiß nie genau, was passiert. Also ich denke alle, wir machen es zum ersten Mal.
Das Ganze ist also schon basisdemokratisch organisiert, wenn ich das so...
Ja. Ich sage immer, wir sind ein Chaosverein. Also es ist ein Chaos und es ist ein Chaosverein in dem Sinne, dass jeder sein Zeug reinschmeißen kann. Und ich finde Chaos auch ganz dynamisch, wie ein Wirbel. Und dann strudelt es ein bisschen und dann geht es irgendwie weiter.
Wie viele Leute sind da momentan beteiligt?
Wir haben gerade eben, wenn ich richtig informiert bin, 27 Mitglieder. Wow. Und auf unserer Mailingliste lesen gerade ungefähr 70 Leute mit, wobei die Mitglieder da auch mitlesen, aus Treue wahrscheinlich. Aber es ist so ja. In der Richtung.
Das heißt, ihr habt einen Verein schon gegründet oder seid gerade dabei?
Ja, wir haben am 20.02.2010, am 20.02.2010 haben wir gegründet mit 25 Mitgliedern.
23.
Mit 23 Mitgliedern, richtig.
Ganz wichtig.
Ja. Und haben seitdem halt eigentlich an jeder Sitzung kam irgendwie einer dazu.
Und habt 42 Bier dabei getrunken, oder?
Ja, genau.
Denkt ihr was Mate, dabei aus?
Mate, ja. Club Mate.
Oder Club Mate.
Club Mate wahrscheinlich, ja. Das Kultgetränk irgendwie dieser Clubs.
Ja, wenn ihr einen Verein habt, müssen die Leute dann Mitgliedsgebühr dort zahlen oder wie finanziert ihr euch?
Ja, wir müssen für die Mitglieder eine Gebühr erheben, weil die Mitglieder praktisch diesen Raum am Leben erhalten. Wir haben am Anfang gedacht, das ist alles sehr, sehr unkompliziert und wir sind einfach 15, 30 Freunde und haben zusammen ein Konto und mieten irgendwas. Also wirklich absolut so einfach, wie es nur irgendwie geht. Und wir mussten in den letzten 6 Monaten erfahren, dass es in Stuttgart nicht geht, weil der Vermieter sagt, ich brauche eine Ansprechperson, ich brauche Sicherheiten, gibt es euch noch und so weiter. Und wir haben dann erkannt, okay, wir müssen einen Verein gründen. Und natürlich ist es ein bisschen merkwürdig, wenn jetzt Hacker einen Verein gründen. Aber es ist halt sozusagen so, dass der Verein als juristische Person die Mietverträge halt sozusagen bedient und Ansprechpartner ist, wenn es irgendwie um Verantwortlichkeiten geht und so weiter. Also der Verein macht sozusagen den Formalscheiß. Und die Mitglieder, ja,
bürokratischen. Das heißt dann auch mit Satzungen abnicken und alles abstimmen und dann zu einem Notar rennen oder was
da war ich alles gestern. Machen. Und heute war ich bei der Bank. Aber es ist auch so, und das ist das andere, die Frage war, müssen Mitglieder was zahlen? Wir haben 2 Tarife. Der eine Tarif ist praktisch 8 € pro Monat, ein anderer ist 20 € pro Monat. Weil es so ist, dass also es sind dann nachher natürlich 42 € im Jahr. Und wir haben das mal angeschaut, alle Spaces kommen ungefähr auf diese Mitgliederkosten, weil du musst mit dem Ding den Raum zahlen. Wir zahlen jetzt gerade eben über 700 € Miete und haben dann noch nebenbei Einrichtungskosten und du hast wirklich tendenziell eine eigene Werkstatt. In Stuttgart haben wir jetzt 130 Quadratmeter mit Treppe und Pi und Po und Pa. Und wenn da jemand
und kommt, eigenem Schrottplatz.
Und eigenem Schrottplatz hinten dran. Ja.
Und das heißt, da holt ihr euer Zeug her zum Zusammenbauen.
Ja, wir haben da schon Kontakte geknüpft. Also das heißt, ich denke, bis jetzt war es nicht so, dass Leute, die keine Mitglieder sind, irgendwas gemacht haben, weil die Leute, die Projekte machen, alle Mitglieder sind. Wir wissen aber von anderen Hackerspaces, dass es einfach so eine Verabredung unter senkrechtdenkenden Leuten ist, dass wenn du kommst und hier Projekte machst, dass du früher oder später mal Mitglied werden solltest. Und ich denke, wir haben sozusagen auch einen Volkstarif, 8 € im Monat. Das ist jetzt nicht wirklich was Leute arm macht. Und
was ist der Unterschied zwischen den 20 und den 8?
Das ist einfach, wie man sich einschätzt. Also 8 ist für Schüler, Studis, so. Nichtverdiener.
Okay, aber man ist genauso Mitglied.
Man ist genauso Mitglied, ja.
Okay.
Wobei das auch interessant ist, weil alle Spaces sagen, für die Mitglieder gibt es totalen Zugang. Aber man sieht, dass mit der Zeit gibt es sozusagen Leute, die den Space verwalten und Mitglieder neu reinkommen. Also weil das auch immer wertvoller wird mit der Zeit.
Spannend. Es gibt ja ganz viele Hackspaces ja in anderen Städten. Das ist ja, da gibt es ja eine Webseite
Hackerspaces.org,
genau. Da sind ja Unmengen verzeichnet auf der ganzen Welt.
Was ich cool finde,
habt ihr da Kontakte zu den anderen?
Aber auf jeden Fall.
Ja. Und dass da auch Erfahrung, dass man vielleicht nicht dieselben Fehler wieder von vorne macht, jeder.
Ja, das haben wir. Also ich denke nicht genug, aber wir waren schon mal in Karlsruhe und haben da die Entropias besucht. Auch einen sehr netten Hackerspace. Dann habe nach Würzburg rüber gefunkt und aus Kassel kam eine Mail. Und so liest man ein bisschen, was die anderen so umtreibt. Und es ist erstaunlicherweise alles ziemlich das Gleiche. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass bei den Hackerspaces.org, also bei dem Wiki, sehr wenig steht über die Vereinsgründung oder sowas. Das ist meistens alles so technisch. Und man wundert sich dann doch, dass die Kollegen nicht gesagt haben, ach übrigens, ihr braucht einen Notar. Aber zum Beispiel in Würzburg ist das Labor 23. Die haben erstmal für ihre T-Shirts eine eigene Transferpresse gebaut. Und sind nicht, sind nicht wie die anderen Lutscher irgendwo zum Copyshop gegangen. Und deshalb machen die Jungs da auch jetzt, weil sie jetzt weitermachen müssen, gerade eine eigene CNC-Fräse.
Ja.
Oder, also das sind, das ist, läuft in Würzburg und ich hoffe, dass wir da mal vorbeischauen. Und es, ja.
Also es kann auch sein, dass demnächst euch welche besuchen.
Ja, genau.
Gibt es da so eine zentrale Mailingliste oder sowas?
Nee,
oder?
Gibt's nicht.
Also das läuft irgendwie alles über die Webseite oder?
Ja, das ist richtig. Also ich habe bislang meine Kontakte in die sozusagen Hackerszene über diese hackerspaces.org gemacht. Und was ich cool finde, ist, dass dieses Wiki hat eine Österreicherin, eine Wienerin, soweit ich weiß, gegründet.
Ja, die ist auch am MetaLab beteiligt. Also hat da auch selbst in dem Hackerspace in Wien mitgearbeitet.
Ja. Das fand ich nett, weil man trifft so viele Jungs, also auch auf der Mailingliste. Aber die Gründerin des Zentralorgans ist eine Frau aus Wien. Ha, die ist halt Schmäh.
Habt ihr auch Verbindungen zu dem CCC hier in Stuttgart? Weil da gibt es doch, glaube ich, von Interessen auch Überschneidungen.
Ja, das haben wir. Also einer unserer Gründungsmitglieder, oder viele, ich glaube, ein paar von meinen Gründungsmitgliedern sind vom Chaos Computer Club aus Stuttgart. Und es ist einfach so ein organischer Schwamm, möchte ich mal sagen. Man ist da und da Mitglied und guckt halt nach, was die anderen so machen. Und wir sind da auch letzten Endes schon dran interessiert, in Stuttgart halt auch die Szene hochleben zu lassen.
Hm. Habt ihr sowas wie einen Tag der offenen Tür, dass man sich das mal anschauen kann, wenn man jetzt weiß, ich habe da was, aber ich weiß nicht, bin nicht gut genug oder passiert da dazu oder ich bin noch ein bisschen, weil traue mich nicht so richtig und dass ich da mal irgendwo hinkommen kann, mir das alles mal so anschauen kann, geht sowas?
Ja, das geht, nur haben wir es bislang nicht festgelegt.
Okay.
Aber es ist so, dass unser Mietvertrag offiziellerweise erst ab 1. April läuft. Andererseits habe ich heute festgestellt, dass der 1. April ein Donnerstag ist und dieser Donnerstag ist also Fool's Day und wir haben da Plenum. Also eigentlich, und nach dem Donnerstag kommt das Wochenende. Also eigentlich startet mit dem nächsten Plenum am Donnerstag, den 1. April, ganz offiziell der Hackerspace Stuttgart. Ich habe jetzt leider keinen Sekt dabei.
Super. Aber und das erfährt da, man über die Mailingliste wahrscheinlich dann, da, wo man sich irgendwie treffen kann.
Ja, also im Prinzip einfach vorbeikommen und zugucken und mal schauen. Es findet keine wie auch immer geartete Vorauslese statt, sondern dass man sagt, das tut nicht, sondern es wäre toll, wenn die Leute vorbeikommen. Wir wollen zusammen tolle Sachen zusammenschrauben. Keiner ist irgendwie klüger als der andere. Wir haben jetzt halt mal den Raum gemacht und gucken jetzt mal weiter, dass wir ihn halten und ausbauen.
Super. Tolle Sache.
Danke.
Wenn ich jetzt sage, ich will vielleicht nicht mitmachen, aber ich habe eh einen Keller voll Material.
Geld, ja, natürlich.
Ja. Geld habe ich vielleicht nicht im Keller liegen, aber ich habe viele Lötkolben und irgendwie altes Zeug. Mein Sohn ist gerade ausgezogen, ich brauche das ganze Ding jetzt nicht mehr. Kann ich zu euch kommen und das einfach abladen? Oder?
Nein.
Nein?
Nein. Weil die Entsorgung ist weiter vorne beim Kalle. Also man ist vorne beim Kalle rechts weg und da kann man das Zeug abladen. Bei uns ist es so, wir haben zwar gerade, also wir laufen gerade staunend durch leere Räume und haben eigentlich unheimlich viel Platz. Und gleichzeitig sehen wir schon jetzt, wie sich das schneller füllt, als man sich denken kann. Und dann ist es halt so, dass wenn du diesen Müll für ein Projekt brauchst, dass du sagst, ich habe da und da ein Projekt und das passt wunderbar rein, dann okay, aber was wir eigentlich... Irgendwer muss es dann wieder raustun. Was wir gerade dringend brauchen, sind Stapelstühle. Also stapelbare Stühle bräuchten wir ganz, ganz dringend, weil wir haben gestern in ein Forum gehabt mit 24 Leuten und die mussten teilweise um die Balken herum geschlungen irgendwie sitzen.
Ja, und auf Mathekisten und auf Tischen und
Also es ist auch sehr irdisch. Das ist jetzt nicht bloß, dass wir da irgendwie das Weltall hacken, sondern wir brauchen dringend Stühle.
Habt ihr irgendwie eine Liste, was ihr so braucht? Also
ja, im Wiki.
Okay.
Also im Wiki, da ist gerade extrem viel los. Also da gibt es jetzt diverse Projekte, die da anfangen zu brainstormen und gerade um den Spec rum, um den Check rum, was wir so mit dem Raum machen werden und was wir brauchen. Und da gibt's, also da findet man extrem viel momentan.
Wie ist denn die Webseite?
Checkspace.de. Und dann gibt es da noch einen Link mit Projektwiki.
Und ansonsten findet man euch auch irgendwie anders über, weiß ich nicht, die...
Wir sind auf Twitter, das pflegt eines unserer Mitglieder, glaube ich, oder? Oder
nee, ist das mittlerweile 12 Mitglieder gemeinsam okay. Und jeder sagt, du sag das besser nicht, oh, zu spät.
Genau. Und,
also man findet uns auf Twitter und dieser Begriff Checkspace ist sozusagen, hat sich entwickelt dafür und da findet man es inzwischen auch im Netz. Es gibt noch ein Checkspace.com, das ist eine Spielbude in Amerika und das ist ein Checkspace.de. Und was gibt es sonst noch? Ja, genau, das Wiki ist auch da.
Die Mailinglisten. Also wir haben noch Public-Mailinglisten, wo auch Nichtmitglieder drauf können und mitdiskutieren können und so weiter. Da ist in der letzten Zeit auch relativ viel los. Zwar nicht ganz so viel wie auf den internen, aber man bekommt da auch schon ziemlich mit, was da so geht. Und einen IRC-Channel haben wir noch. Ebenfalls wie wir jetzt hier auf Freenode, Raute Checkspace. Kann man auch mal reingucken, da sind auch jede Menge Leute mit drin. Ja. Fällt dir sonst noch was ein?
Naja, Nordbahnhof.
Ja, genau.
Hinkommen. Okay. Es gibt auf diesem Wiki, gibt es ganz oben, das kann man gar nicht verfehlen, einen Statusbericht, was gerade da los ist.
Genau.
Und da kann man, sieht man, wer gerade eben den Schlüssel hat. Und derjenige, der den Schlüssel hat, ist für das Schiff verantwortlich. Und den kannst du dann anrufen und sagen, du hör mal her, ich brauche jetzt dringend Zugang zum Space. Mhm.
Aber ansonsten habt ihr auch regelmäßige Treffen. Also wenn ich jetzt, gut, ich habe... Mich nervt es jetzt, wenn ich erst jemanden fragen muss, ob er vielleicht da ist oder so. Ja. Ihr habt irgendwie einen Tag in der Woche, trefft ihr euch immer?
Ja, genau. Wir treffen uns jetzt abwechselnd mittwochs und donnerstags, weil wir gedudelt haben, dass mittwochs die meisten Leute kommen und weil wir dann aber todsicher Leute hatten, die donnerstags nicht konnten. Und warum jetzt mittwochs? Solange wir noch keinen eigenen Raum hatten, war das halt kritisch, dass man sagt, okay, es muss ein fester Termin sein. Und jetzt ist Mittwoch und Donnerstag. Gibt es auch im Wiki einen Kalender? Also es ist wirklich so, ich muss einfach sagen, dass das Wiki sozusagen der Notizblock des ganzen Spaces, da kann man auch im Prinzip reinschreiben, dann und dann an dem Termin brauche ich ein Space für mich alleine. Kann man jetzt reinschreiben?
Wird das dann auch was?
So. Das muss man ausprobieren.
Weil ich mache irgendwie Pyrotechnik, Experimente und
ja, genau.
Wie die anderen oder wie?
Absolut.
Ja, verstehe.
Komm, giftige Gase und so.
Ich habe da, genau, ich habe jetzt hier gerade die Webseite offen, das ist checkspace.de und dann auch /wiki. Und in diesem Wiki gibt es einen Terminkalender, den kann man dann halt suchen, oben rechts oder ich glaube, das ist auch vorne auf der ersten Seite.
Genau.
Und da steht pour description. Ah.
Das klingt sehr französisch.
Das klingt französisch.
Nee, da oben ist eine Agenda, was das heißt.
Code description.
Genau.
Kalender. Event is official.
Pour description. Na, es sieht so, aber echt witzig aus.
Also. Ja.
Also, es ist wirklich kollaborativer Kalender. Ich habe ihn irgendwann mal angelegt, weil ich gesagt habe, wir müssen einfach was haben, wo jeder reinschreiben kann. Du, ich muss da dringend mal. Und jetzt guckt man halt mal nach, wie es gerade so weitergeht.
Das Ganze ist hier am Nordbahnhof, habe ich gesehen.
Das ist
hier.
Richtig.
Ja. Und dass das Ganze im Pfleiderer Areal ist Zufall,
das,
oder?
Ja, das ist Zufall, das hat nichts mit mir zu tun. Aber ich fand es auch extrem cool.
Ja. Ich dachte, vielleicht bist du irgendwie, keine Ahnung, der heimliche Besitzer von diesem ganzen Areal.
Nee, wahrscheinlich hat er viel Geld und wir wussten das bisher noch nicht.
Ja. Ja. Und jetzt habt ihr halt einen neuen Mieter.
Habt ihr das überprüft, ja, dass er nicht jetzt hier davon...
Na, wir gucken mal, wir beobachten ihn scharf. genau, aber hier sieht man also auf diesem Terminkalender im Wiki, sieht man sozusagen, wann was passiert und wann du kommen kannst. Dieses Wiki ist auch, wie gesagt, frei beschreibbar. Du kannst auch hier reinschreiben, hallo, ich habe Angst zu kommen, was mache ich denn jetzt? Und dann schicken wir Leute.
Checkpsychiater. Ja, die kommen einen dann abholen, ja, mit Jacke und allem.
Ja, genau. Wir haben dann den kachelten Raum für die besonderen Fälle.
Ja, da waren mal Duschen drin.
Sieht sehr, wie soll ich sagen, russisch aus.
Okay, da kann man bestimmt noch viele schöne Sachen mitmachen. Ja, wie geht's denn weiter? Also, was sind eure nächsten Steps sozusagen?
Also unser nächster Step ist, die Miete zu sichern, weil wir haben gerade eben 27 Mitglieder, das sind nicht alles Vollzahler, die zahlen aber praktisch voraus und das heißt, auf die Art und Weise haben wir gerade so eine Art Bugwelle an Geld, um die Miete zu zahlen, weil zur Miete von 700 kommen nochmal Strom dazu in unbekannter Höhe und es werden wahrscheinlich noch andere Services dazukommen, das heißt, wir haben im Prinzip 850 Steine, die wir jeden Monat da investieren müssen. Da ist noch nichts im Prinzip an die Wand gemacht. Und deshalb ist der nächste Schritt erstmal die, dass wir sagen, wir brauchen so schnell wie möglich in 3 Monaten neue Mitglieder. Also wir müssen sozusagen unser Überleben sichern.
Also jeder bringt seine Oma, seine Eltern und Freunde mit und die werden alle Mitglied.
Ja, ich weiß, das hört sich jetzt sehr ein bisschen nach Strukturvertrieb an, aber es muss nicht jeder was mitbringen, aber es muss einfach allen Beteiligten klar sein, dass wir, dass sozusagen dieses Experiment Checkspace mit der derzeitigen Besatzung nicht zu stemmen ist. Wir stechen gerade eben in See wie ein Ozeandampfer. Wir haben einen riesen Raum gemietet, es ist auch toll, die Leute können machen, was sie wollen, aber wir haben im Prinzip nur für 2,5 Monate Wasser unterm Kiel. Ich meine, unser Kassier hat mal gesagt 3, ich will jetzt auch keine Panik machen, aber im Prinzip ist es so, dass wenn wir nicht in Kürze zu irgendeiner Idee kommen, wie das weitergeht, dann, wobei ich sehr zuversichtlich bin eigentlich. Also das heißt, unsere nächste Steps sind eigentlich im Prinzip massig dann auch Projekte zu machen. Aber das ist sozusagen das Ziel. Das Ziel ist eigentlich, den Space bis zum Ende des Jahres irgendwo auf See zu haben, alive and kicking. Das ist eigentlich mal das Grundziel, weil von da aus geht alles andere weiter. Und wir sind gerade bei dem, mit Mitgliedern oder auch mit Geld eintreiben, zurzeit haben wir da nicht so den Fokus drauf, weil wir uns alle so freuen, dass wir endlich einen Platz haben. Also gestern war Agenda, es wurde unheimlich viel besprochen für den Raum und es war auch wirklich toll, es war ein tolles Treffen. Wir haben eine riesige Agenda runtergeschaufelt wie die Idioten und nachher war trotzdem jeder glücklich. Aber das mit dieser Mitgliederwerbung ist halt so ein Damoklesschwert, das über allem hängt. Und deshalb ist auch einfach dieses Ding, das zu sagen, Leute, kommt vorbei und guckt nach, ob euch das passt. Weil je mehr wir sind, die das gut finden, desto sicherer gibt es das auch weiterhin. Und wir versuchen halt gerade, also ich habe die Leute, die da mitmachen, die pumpen da gerade Zeit rein ohne Ende. Ja. Und also wir waren noch mal auf Werbetour beim unterwegs und ich so, auch, ja, das wäre schon toll, wenn es mal so einen Raum gäbe bei unserer User Group. Und wir haben jetzt halt 5 Monate lang gesucht und du musst halt richtig was auf die Straße schmeißen. Du musst Termine machen und guckst nochmal und fährst hin und machst dies und jenes und so und so. Und jetzt ist das Ding da und jetzt muss das sicher werden. Das ist das Ziel für dieses Jahr. Also im Prinzip das Ding über Wasser zu halten. Und die nächsten Steps, ja, es gibt eigentlich dann viele. Also wenn ich ins Wiki sehe, da sind ungefähr 16 erste Steps vermerkt. Also ja, wir haben eine Projektliste da, wo jeder reinschreiben kann, was er machen will. Und diese Projektliste wächst jeden Tag. Ich finde das toll. Also ich finde das klasse. Und ansonsten ist das wirklich ein Chaosverein. Also jeder guckt nach, dass es irgendwie läuft.
Bei diesen Projekten, da würde mich jetzt noch interessieren, kannst du irgendwie 2, 3 besonders coole Projekte nennen, die da schon laufen jetzt bei euch, dass man so ein bisschen so eine Vorstellung bekommt, ob das jetzt für wen das jetzt was ist?
Ja, also müsste mal ganz kurz nachdenken, ein bisschen so gedanklich durch den Gemüsegarten gehen. Es ist eben so, dass wir diesen Space seit jetzt ziemlich genau einer Woche haben. Also ist sozusagen an Hardware noch nicht so viel da. Allerdings haben 2 begabte Hobbybastler haben schon die Türschließanlage praktisch mal fertig programmiert. Also man kann sozusagen, wir werden demnächst eine Türschließanlage haben, dass der Schlüssel nicht mehr läuft, sondern dass man sich sozusagen per WLAN einloggen kann. Also du stehst vor der Tür, machst dann dein Laptop auf, loggst dich ein, dann machst du zitt und dann geht die Tür auf. Cool. Dann brauchen wir nicht mehr, um Schlüssel zu suchen. Und ja, das ist halt gerade, ansonsten haben wir gerade, muss ich zugeben, nichts großartig Dolles am Start, aber auch, weil das viel mit diesem Raum eben zu tun hatte. Aber,
oder Pläne, was Leute gesagt haben, was sie machen wollen in der Zukunft?
Das wäre, genau, also wie gesagt, da möchte ich mal...
Ich suche gerade mal.
Genau, auf das Wiki verweisen. Also es geht zum Beispiel darum, wir haben eine ziemlich exponierte oder halt auch abgelegene Stelle hinten am Nordbahnhof. Man kann es mit der S-Bahn noch sehen und wir planen jetzt oben auf unser Dach ein riesiges Blinken, also ein Leuchtlicht hinzumachen, mit da irgendwas rüber zu senden. Und was haben wir noch? Wir haben eigentlich, ich weiß noch, ich habe es heute Mittag studiert und habe gedacht, oh, das ist super.
Also sprich, es gibt extrem viele. Wenn jemand Experte ist beim Aufbauen von riesigen Scheinwerfern und riesigen Lichtprojektionen, der soll sich dann bei euch melden, oder?
Ja, also, wobei es sind LEDs, also es wird praktisch dran geschraubt, aber das ist... ich muss mal überlegen, weil ich gerade so unterwegs bin mit diesem ganzen Administrativzeugs, dass ich auch gedacht habe, okay, ich gucke mal nach dem und lass die Jungs mal basteln. Was haben wir denn da?
Also wir haben vor allem erstmal coole Codenamen für unsere Projekte. Also wir haben hier unter anderem Brown Paperback, Green Radiation, Blue Air, Blue Frost, Yellow Matrix und so weiter.
Das und was ist das?
Also wir haben unter anderem mal so Sachen, es geht um, wir müssen, brauchen erstmal vernünftige Logos für den Checkspace selbst. Wir haben, wie der Klaus schon gesagt hat, Zugangskontrollsystem, was über WLAN funktioniert. Wir haben Blinkenlights, wir haben Pläne für einen Quadrocopter anzuschaffen, 3D-Plotter. Also wenn sich da Leute für bereit erklären, momentan kann das halt noch nicht vom Verein selbst gesponsert werden, sondern da müssen sich halt Leute finden, die das dann zusammen finanzieren. Aber das wird sich mit Sicherheit auch irgendwie finden.
Ja, was wir haben gerade ein soziales Experiment am Laufen, das ich sehr nett finde, weil sie jetzt gerade nach Projekten
fragen. Ja, Sleep Hacking.
Genau, Sleep Hacking ist es sozusagen so, dass zwei unserer Mitglieder, Tomislav und
mir fällt sein Name auch gerade
nicht. Niklas. Verzeiht mir, gleich fällt es mir
bestimmt
ein. Die schlafen sozusagen bloß noch alle fünf Stunden eine Dreiviertel oder eine halbe Stunde und machen diesen Zugewinn dann mit praktisch also mit Hacken und Programmieren aus und sehen im Prinzip ja schon ein bisschen aus wie der Schlossgespenst, aber sie sind immer noch
mit dabei. Ja, sie sind immer noch fit und die machen das teilweise schon seit ein paar Wochen.
Und gesund ist es sicher nicht.
Ja, wenn das ganz interessiert, das findet man irgendwie in der Wikipedia unter polyzyklischer Schlaf. Habe ich mal nachgeguckt.
Polyzyklischer Schlaf?
Genau.
Okay. Steht da was auch über die Gesundheitsrisiken drin oder...
Ich möchte gerne die Diskussion an der Stelle schon abbiegen, weil was jetzt genau dahinter ist. Ich denke, das ist echt ein gutes Projekt, weil es ist ein soziales Projekt. Also es ist im Prinzip auch was, was sagt, wie kann ich das System umpolen? Weil ich denke, dieses Hacken ist auch dieser furchtlose Zugriff auf den Code und dass du sagst, wir machen es einfach mal anders. Und die sagen, okay, wir brechen mal den Code, den Schlafcode auf. Und ich finde das sehr, sehr interessant auch, dass man die halt mit am Tisch hat. Man macht Plenum und zwei Jungs machen gerade Sleep Hacking. Das sind diese Grauen in der Ecke.
Ich muss mich korrigieren, Löschen. Das war der polyphasische Schlaf, nicht der polyzyklische Schlaf.
Hat gleich auch jemand im Chat gepostet.
Genau.
Scheint schon einige Leute gemacht zu haben, ja. Wo warst du gerade, ja?
Wir waren bei coolen Projekten.
Nee, es war ein soziales Projekt.
Achso, genau.
Ja, es ist im Prinzip ein Projekt, ein soziales Projekt. Und das ist eigentlich auch gerade dieses Ding. Ich denke auch nicht, dass es bloß eine Computerwerkstatt ist, wo man hingeht und wo man lötet, sondern man will mit dem Checkspace auch so eine Basis schaffen, um damit Projekte draußen zu machen. Mhm. Dass man also draußen die Stadt ein bisschen bespaßt. Oder auch in Frage stellt.
Veröffentlicht ihr dann so Ergebnisse, also wenn ich jetzt sage, bei dem Projekt oder so, was dabei jetzt rausgekommen ist auf eurer Webseite?
Das weiß ich nicht.
Interessant irgendwie.
Ja, sicher. Also ich gehe schon davon aus, dass man praktisch mitbekommt, was da läuft. Aber wir haben noch nichts aufgestellt, wie das jetzt dokumentiert werden soll. Weil eins der Grundgesetze ist, was ich auch immer wieder neu lerne, ist, dass man Probleme erst dann lösen soll, wenn man sie hat. Das ist wirklich wichtig, weil man sonst diskutiert, die Wandfarbe mit Hingabe und Inbrunst, bis man draufkommt, das ist gerade nicht wichtig. Ja. Wir müssen noch den Müll diskutieren, wir haben noch keinen Strom, noch kein Internet, wir müssen gucken, wie wir die Mitglieder organisieren, wir brauchen draußen auf jeden Fall ganz dringend einen Briefkasten, weil sonst die Urkunde von der Bank, ja genau, ja. Und so geht es weiter, das sind praktisch 10.000 Dinge, die alle zu machen sind und gleichzeitig sagen wir eigentlich den Kern des Ganzen, nämlich, dass man geile Projekte macht, nicht aus den Augen verlieren, also das ist einfach gerade viel durcheinander sozusagen, aber
gibt es eigentlich so eine Anleitung oder sowas? Wie gründe ich einen Hackerspace?
Gott sei Dank, ja.
Ja, es gibt diese Hackerspaces Design Patterns und man findet auch extrem viel so auf, den hier benutzen. Man findet auch extrem viel auf hackerspaces.org und was ich auch sehr empfehlen kann, wäre der Chaos Radio Express Podcast dazu. Den habe ich mir letztens auch nochmal angehört und da werden in dem Interview auch viele Sachen geklärt und so ein bisschen erklärt und auf Quellen verwiesen, die man sich da mal angucken kann.
Wir haben da dieses PDF, how to build a hackerspace, ist auch auf unserer Hackspace-Seite drauf. Das ist wirklich ein Manifest, das findet man beim Chaos Computer Club, und auch wenn man eingibt, how to build a hackerspace, kommt ein PDF raus von 2009, und das ist wirklich ein kleines soziales Virus, weil ich denke, von, also hier von Stuttgart über München bis nach Teheran, New York poppen diese Spaces raus, und dieses PDF wurde in Englisch geschrieben, und man kriegt überall das, also man liest durch und bekommt Bock drauf, so ein Ding zu machen. Und dann, ja.
Also wenn ich Lust habe, sowas jetzt selber in meiner Stadt mal loszutreten, dann...
Dann ist praktisch so, dass dieses Kochbuch sagt, man muss zu viert sein. Das ist das Minimum, das ist die Keimzelle. Also in Stuttgart war die Keimzelle das Barcamp 2009, wo dann, ich war nicht dabei, aber mir wurde mitgeteilt, da waren irgendwie so um die 15 Leute. Und von da aus ging es dann weiter zum nächsten Treffen in Ludwigsburg, das Jan van Finkenrooy organisiert hat, der jetzt zweiter Vorsitzender des Vereins ist. Und der hat da ein Space hingeschmissen, wo es WLAN gab und Kaffee und Tische. Und man hat gesagt, okay, wir wollen so ein Ding haben. Und
ideale,
wir waren zu 12.
Atmosphäre, ja.
Ideale Atmosphäre. Wir haben auch auf unserer Website auch einen kleinen Bilderbogen mit deprimierenden Fotos, wo es 12 Nerds in einem weißen Raum vor dem Beamer hocken.
Okay. Ist, mal nochmal zurück zum Verein, ist euer Verein gemeinnützig oder soll er erstmal werden?
Ja, also wir sind gerade dabei, ihn gemeinnützig zu machen, weil ob ein Verein gemeinnützig ist oder nicht, entscheidet ja das Finanzamt. Mhm. Und wir haben dem Finanzamt die erste Ausgabe unserer Satzung vorgelegt. Das war ein reines, wie soll ich sagen, Axolotl Roadkill-Geschichte. Das war Copy and Paste von zwei anderen.
Und das machen es die meisten, glaube ich.
Und ja, genau, das war aber den Stuttgartern nicht scharf genug. Also das kam mit einem Verweis zurück und bitte überarbeiten. Und wir haben das dann, um es zu überarbeiten, hat zur Notarin geschleift, und jetzt geht es wieder zum Finanzamt. Und deshalb muss man auch zu viert sein, wenn man das irgendwie, oder zu acht, wenn man es alleine macht, kriegt man irgendwann den Föhn. Geht man zum Finanzamt, fängt an zu weinen. Und so ist praktisch, dass sich einer darum kümmert und der nächste darum das. Also, und der Verein ist gerade Verein in Gründung.
Okay. Ja, was gibt's noch so? Also mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Ich bin jetzt, müsste echt mal vorbeikommen und mir das Ganze angucken.
Wir könnten mal über den Space an sich reden. Ja. Haben wir glaube ich, noch nicht wirklich gemacht, oder?
Wo es ist, wie es aussieht, was man da so macht.
Ja, also ich kann das mal kurz erzählen. Ich kann das mal kurz erzählen. Als ich zum ersten Mal hingekommen bin, und zwar, wer sich hier in Stuttgart ein bisschen auskennt, war, fährt da so in Richtung Nordbahnhof an den Wagenhallen vorbei, und dann ist da auf einmal, ja, man fährt da halt in den Schrottplatz rein. So, mehr oder weniger. Und dann geht es eine ganze Weile eine Strecke in dem Schrottplatz drin durch, bis man dann zu einem Ende kommt, und da ist dann auf einmal der Space. Und ja, das ist eine super Atmosphäre. Direkt nebendran sind dann noch so ein paar stillgelegte Gleisanlagen vom Nordbahnhof. Und man hat ein schönes, also man hat ein Treppenhaus, und man kommt dann gleich in einen großen Raum rein. Also praktisch unser Hauptraum. Wir haben dann noch mehrere kleinere Nebenräume, wo man noch so Regale, Küche, Lötraum für dreckige Sachen oder sowas haben. Und es wirkt halt einfach schon alles ziemlich cool, so finde ich persönlich. Also mich hat es ziemlich begeistert, als ich da am Samstag zum ersten Mal drin gestanden bin.
Wie viele Quadratmeter sind das?
Das sind 125 Quadratmeter. Das ist also ein Saal mit ungefähr 100 Quadratmeter, ein bisschen weniger, so um die 90. Dann haben wir eine Küche mit dabei, einen großen Abstellraum und nochmal einen großen, also im Prinzip einen alten Duschraum. Das heißt, wir haben oben drei Räume mit Küche und eigenem Klo. Dann haben wir einen Zugang dazu, ein Treppenhaus, das im Prinzip auch uns gehört. Wir können jede Menge Plakate aufhängen. Wenn jemand Plakate hat, soll er sie an uns schicken. Das ist ein Shackspace, äußerer Nordbahnhof 12, 70191 Stuttgart.
Oder? War es der innere?
Das changiert gerade. Bei der Bank ist es jetzt der äußere, beim nächsten Mal wieder der innere. Das ist der changierende Nordbahnhof.
Ja. Und wir also da starten jetzt auch schon einzelne Diskussionen, dass wir einfach mal eine Aktion machen. Wir schicken ganz viele Postkarten an den Shackspace, damit die Briefträger wissen, wo wir sind.
Ah, okay.
Ja. Also schickt uns Postkarten.
Schickt Postkarten, damit die Post mal was zu suchen hat.
Postkarte ist doch das, was es vor E-Mails gab, oder?
Ja,
genau.
Ah,
okay. Das ist toter Baum.
Ja.
Ja, es ist so wie Telefonate.
Was ist denn das?
Ja, manche Leute sagen auch ständig Fernsehen, da frage ich mich auch immer, was das ist.
Ja, also das ist sozusagen die Lage. Ja, die ist ganz nett. Es ist allerdings so, dass wenn man zum zweiten Mal kommt, entdeckt man, dass es ganz eine Werkstatt ist. Also wir haben Nachbarn, die bauen Boote oder die machen irgendwie Metallgeschichten oder bauen Autos um.
Ja.
Und beim ersten Besuch denkt man, oh, das ist alles ziemlich verratzt. Und wenn man tatsächlich mal hinschaut, sieht man, das ist alles Besenrollen.
Ja, wir haben da auch schon coole, große, blecherne Regale bekommen. Und,
ja, also es ist einfach so ein bisschen Wild West. Man kriegt auch ab und zu mal so eine kleine Nase voll mit Bratgeruch durch. Und also es hat schon eine sehr nette Off-Atmosphäre. Und wir haben eins unserer Projekte ist die große Shisha-Lounge vor dem Haus. Die muss dann aber tragbar sein, weil der wieder reinkommt. Also es wird so eine Art 1001 Nacht zum Aufblasen. Und drüber halt dann digitale LEDs. Ich freue mich schon drauf.
Okay. Ich glaube, das war Blue Air. Mhm. Das Projekt Blue Air.
Okay. Ja. Wenn ihr mehrere seid, wird das wahrscheinlich dann auch rund um die Uhr offen sein. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das kann gut sein. Ja.
Aber ihr könnt dort nicht für immer drin bleiben.
Richtig.
Habe ich gehört. Was ist die Geschichte dahinter?
Die Geschichte dahinter ist, dass das auf Flächen steht, die als Ausgleichsflächen für Stuttgart 21 und die Baulogistik geplant ist. Das heißt, eigentlich irgendwann mal in den nächsten 11 bis 20 Monaten wahrscheinlich muss dieses wunderbare Gebäude weichen. Jedenfalls heißt das gerade eben. Allerdings hat unser Vermieter gesagt, dass er das Gebäude 2002 von der Bahn für ein Jahr gekauft hatte oder gemietet hatte. Also da ist ein Das muss man jetzt mal sehen, aber im Prinzip ist so, es steht auf Abriss da und wir sind weiter eigentlich auf der Suche. Also wir richten jetzt das ein, um dann auch das nächste auszumachen. Aber weiß ja nicht, wie es weitergeht. Wir hoffen das Beste. Allerdings ist es so, dass als ich das Gebäude angesehen habe, war vorne das große Gleisfeld. Und als wir jetzt eingezogen sind, 2 Wochen später, war direkt vor dem Haus ein Kieshaufen, der ungefähr 7 Meter hoch war und 40 Meter lang. Und das ist der Kies für den Gleisfeldumbau von Stuttgart 21 und für die direkte Stichstraße von der Heilbronner Straße in das Nordbahnhofgelände als Ausgleichsflächen. Und die Parkschützer schauen wie die Wilden auf ihre Platanen beim Theater, aber tatsächlich ist so, hinten am Nordbahnhof geht gerade die Kieslogistik los. Also das Ding tickt voran. Und insofern gehe ich davon aus, dass dieser Space da noch etwa, also 10 bis 11 Monate. Und danach ist nichts weiter entschieden. Und auch das ist eben so ein Ding, wenn wir da wieder ausziehen müssen, dann tragen uns nur unsere Mitglieder, weil dann sind unsere tollen Projekte erstmal in irgendwelchen Boxen und müssen weitergucken. Das ist jetzt ein Horrorszenario, aber als Vorsitzender muss ich halt das sozusagen Risikomanagement machen. Und das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein Jahr gehen und danach müssen wir weiterschauen.
Tja, ich bekomme hier gerade noch ein paar heiße Infos von unserem Kassenwart im Chat. Der meinte, es ist definitiv der innere Nordbahnhof und wir sind aktuell 32 Mitglieder.
Dann
und der super, weiß Bescheid.
Vielen Dank. Ja. Genau. Obwohl ich meinte, dass in irgendeiner alten Indianerfabel steht, dass es der äußere Nordbahnhof ist. Aber gut.
Kann man sich darüber streiten, es ist am Nordbahnhof. Und ich habe da auch schon geplant, wenn ich das nächste Mal hingehe, werde ich da ein bisschen GPS tracken und so. Dann gucken wir mal, dass wir da schön. Wir haben auch schon schöne Panoramafotos mit Pfeilen und.
Okay, dann könnt ihr
das auf
OpenStreetMap hochladen.
OpenStreetMap ist auch schon eingetragen und ja.
Also wir hoffen eigentlich drauf, dass das Ding riesig wird. Wir möchten eigentlich gerne ein House of IT sein. Wir möchten den Space bieten, um Leuten, die kreativ sind, zu sagen, ich mache hier mit, dass die sagen können, okay, ich suche mir ein Projekt, ich zahle mein Geld und habe hier Platz, um wilde, abgefahrene Dinge zu entwickeln. Und ich denke, das wird auch hinhauen. Also wenn dieser Space mal irgendwann abgerissen wird, dann werden wir den nächsten beziehen. Ich glaube, der wird noch größer sein, weil es einfach eine unglaubliche Kraft hat, wenn Leute das Zeug nehmen, zusammenbasteln und loslegen. Es ist im Prinzip unheimlich kreativ. Und diese Kreativität konnte bislang nirgendwo richtig raus. Und man hat gerade das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass mit diesem offenen Raum so richtig ein Dammbruch stattfindet, dass die Leute kommen und wir können noch das und das und das machen und so und so und dass diese Computerkultur sich da neu definieren kann. Und ich finde es auch toll, dass kein Space dem anderen gleicht. Also in Würzburg ist das irgendwie mehr oder weniger eine Zweigwohl. Also ich will niemanden da irgendwie in die Ecke stellen, aber so wie es mir darstellte, der Maschinenbau-Ecke. Mhm. Und da machen die Jungs wirklich auch Heavy Duty. Und in Kassel ist zum Beispiel einer dabei, die machen halt mehr so Kunst und Blinken. Und Entropia ist eigentlich ein super entspannter Space, wo Leute rumsitzen, die eigentlich nicht so viele Projekte haben, aber sie werden ständig zu den wichtigsten Sachen Deutschlands gefragt, weil da eben das Bundesverfassungsgericht ist. Und dann übernachten die Chaos Computer Clubler da und trinken mit denen ein bisschen Mate und sind danach im Fernsehen. Und der Vorsitzende der Entropia hat auch schon gesagt, ich war auch schon mal im Fernsehen, weiß gar nicht, was ich gesagt habe, irgendwie halt. Und jeder ist ein bisschen anders und es ist aber echt total aufregend.
Wenn ich jetzt sage, ich will eine tolle Veranstaltung machen, ein Barcamp oder irgendwas, kann ich zu euch kommen und das mieten oder irgendwas in die Richtung?
Ich denke schon, dass das geht, dass man, weil die Grenzen einfach fließend sind von einer ernsthaften Veranstaltung, wo du sagst, ich möchte jetzt gerne JavaScript oder was weiß ich, ich möchte praktisch ein Objekt irgendeine Programmierung machen oder ich möchte irgendwas zeigen und von da aus geht es dann langsam raus Richtung Party und sonst was. Aber wir haben dazu noch keine Leitlinie entwickelt. Das ist auch gerade so. Wir müssen gerade gucken, wie entwickeln wir die Leitlinien, dass wir den Space maximal offen haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich mache eine Party und diese Party ist irgendwie begründet mit einem digitalen Anlass.
23.05.
Das ist aber so ein bisschen genau.
Ja.
Okay, aber.
Aha. Ja. Die 23 ist der Anlass
dann. Die 23 ist der Anlass. Mhm. Okay. Aber ich, zum Beispiel in Karlsruhe gibt es diese Gulasch-Programmiernacht, wo man sich trifft. Und der Chaos Computer Club hat diese Sitzung. Und ich denke, wir werden bestimmt auch irgendein kleines lokales Datenfestival entwickeln, um dann damit auch Stuttgart ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich dachte schon drüber nach, ob wir vielleicht mal so einen Tag des sterbenden Schlepptops veranstalten, wo man dann also tote Schlepptops hinbringen kann.
Es gibt noch einige Lebende davon.
Oder so Halblebige und wir kaufen die dann ab und dann machen wir so eine Art Tontaubenschießen. Also man kann die Dinger hochschmeißen und dann guckt man nach, ob man einen Screenshot hinkriegt.
Wir haben da im Chat so einige Leute, wo ich weiß, die schleppen da irgendwie noch 5-6 Kilo Teile mit sich rum.
Genau.
Ja. wenn das irgendwie in einem Gebiet ist, was nicht stark bewohnt ist, da kann man doch bestimmt viel Krach machen, oder?
Ja.
Ja. Das heißt also, bei dieser Party werdet ihr mal gucken, wie laut man die Musik aufdrehen kann.
Ja. Ja. Also wir haben da auch schon eine Anlage drin stehen und schön Mischpult und so weiter und das läuft schon. Und ja, mittlerweile schleppen jetzt auch die ersten Leute dann ihre Medienrechner an, dass man da mal ein bisschen so Musik machen kann. Und dann wird jetzt schon diskutiert, wie es dann mit einer Public Playlist aussieht, wo dann jeder mal voten kann oder so. Also das ist alles extrem dynamisch und ich bin eigentlich jeden Tag erstaunt, wie viele Mails bei mir in der Inbox landen und was da alles diskutiert wird.
Wenn ihr auch eine Küche habt, kocht ihr dann auch gemeinsam und
wird gerade eben angeleiert. Ja,
genau.
Also das ist aber auch in diesem How to Build a Hackerspace PDF drin. Das ist so ein bisschen noch als Leitlinien angemacht und da steht irgendwie Teach Nerds How to Cook Real Food.
Ja.
Ja. Und wir haben jetzt gerade eben, ich hoffe mal, ich verrate nicht zu viel, aber Ansi und Hades wollen am Wochenende eine große Chili-Runde schmeißen. Und dafür wird wahrscheinlich dieses Ding eingeweiht werden. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie das so wird.
Das heißt, ihr habt doch Leute, die kochen können.
Ja.
Zumindest welche, die es versuchen.
Ja.
Wie das Ergebnis dann wird, das werden wir dann sehen.
Das kannst du uns dann nächste Woche erzählen.
Ja.
Ja, genau. Also im Prinzip am besten vorbeikommen.
Wenn man hier in Stuttgart ist, in der Nähe.
Wenn man hier in Stuttgart ist oder sich eintragen
auf die Mailliste. Ansonsten könnt ihr auch gerne anreisen. Ja. Also, ja.
Okay, also auch von weiter her Gereiste können gern vorbeikommen zum Chili-Essen oder zur Party nächstens. Ansonsten, wenn ihr selber einen Hackerspace aufmachen wollt, dann ist auf jeden Fall dieses PDF zu empfehlen oder sich mal umzutun, ob es nicht in der eigenen Stadt schon einen eigenen Hackerspace gibt. Also ich habe jetzt auch gerade mal so ein bisschen nebenbei geguckt. Es gibt schon einige, gerade in Deutschland, quer über die Republik verteilt und auch im Ausland.
Also was mich da als teilweise immer erstaunt ist, wie lange es die Sachen schon teilweise gibt. Ich meine, so den CCC in Berlin, die haben ja auch den CCCB da, ihr Vereinsheim, und das existiert ja schon irgendwie seit Mitte der 80er Jahre. Ich glaube, der Ingo kann da ein bisschen mehr dazu sagen, der kommt ja aus der Gegend. Oder gerade, ich komme ja ursprünglich eigentlich aus der Nähe von Karlsruhe, gerade auch die Entropen, die gibt es da auch schon relativ lange. Also das hat sich jetzt erst so in den letzten paar Jahren so explosionsartig verbreitet, dass das so allgemein bekannt wird, dass es sowas gibt. Also mir war das bis zu dem Kongress, oder nee, als ich das zum ersten Mal davon gehört habe, war so irgendwie Mitte 2007 rum, als dann mal irgendwie, was hat denn da aufgemacht? Das MetaLab hat aufgemacht und es hat so relativ hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Ja.
Ja, oder die Seabase in Berlin,
die genau, ist auch die,
schon
die
15 Jahre alt.
Ja.
Und da hat sich Piratenpartei gegründet und was weiß ich noch alles, was da für Gründungsversammlungen von anderen Vereinen, die dem ganzen Spektrum irgendwie nah sind, die da.
Ja. Die CBS habe ich leider noch nie wirklich im Normalzustand gesehen. Ich war da nur einmal drin, als Party war und ja, da war halt hat man halt nicht viel gesehen. Also da hat man auch nicht viel von diesem Raumschiff-Theme gesehen, nur am Eingang so ein bisschen die Handscanner und so, aber ja.
Ja, das und unten, wenn du runtergehst, hast du dann ja auch nochmal Arbeitsräume, also weil wir da von dort immer Radio 1984 gesendet haben, wenn wir die Demo begleitet haben, waren wir da ein paar Mal. Also da sind auch Leute und treffen sich und machen da zusammen. Aber auch die haben natürlich ein paar Probleme, Geld ranzukriegen und so. Das ist immer, das schwingt leider immer mit. Mhm. Also von all diesen Vereinigungen hört man immer, wir brauchen entweder mehr Leute oder mehr Geld oder so.
Oder mehr Platz oder alles.
alles gemeinsam.
Ja. Ja.
Wobei ich denke, dass man einfach mit Esprit auch viel ausgleichen kann. Wir brauchen letzten Endes ist Geld meistens nie das Thema, sondern Leute, die irgendwas machen oder Connections machen. Deshalb sind Leute wichtiger als Geld. Und ich finde es eigentlich eher interessant, dass es gerade jetzt so losgeht. Also ich habe jetzt in Deutschland laut dieser Hackerspaces.org 39 Hackerspaces gezählt. Ich kann ein bisschen mehr und ein bisschen weniger sein. Ich glaube, auf der ganzen Seite Hackerspaces.org sind fast 390 eingetragen. Da sind auch etliche Karteileichen dabei. Zum Beispiel der Hackerspace im Teheran ist, glaube ich, gerade nicht so active. Ich habe ihn aber auf jeden Fall eine Mail geschickt, um zu sagen, bleibt dran, Jungs.
Macht noch Spaß.
Macht noch was, genau. Und es ist halt einfach so ein eine autonome Werkstatt zu haben, ist das Wichtige dabei.
Tja. Ja.
Gut, dann der Chat hat jetzt noch irgendwelche brennenden Fragen, würde ich sagen, wir schließen das Thema mal ab. Sicher nicht umfassend, aber vielleicht.
Oh, doch schon ganz schön.
wir können ja in Zukunft noch ein bisschen weiter erzählen, was es so gibt. Und wenn dann irgendwann mal so offizielle Veranstaltungen sind, dann werde ich da auch ein bisschen Werbung für machen.
Ja, dann nehmen wir das immer in unsere Veranstaltungsliste mit auf. Und dann vielen Dank, Klaus. Du bist erster Vorstand, ist das richtig?
Ich bin nur Vorstand, nicht erster.
Wir haben nur einen.
Ihr habt nur einen.
Also ich war, genau.
Achso, Sven meint gerade, wir sollen die Messe Hobby und Elektronik ansprechen. Da werden wir sein.
Ah, richtig, genau. Okay. Im November, soweit ich das weiß, gibt es die Messe Hobby und Elektronik auf den Filtern oben und wir sind als Stuttgarter Verein, haben wir da einen eigenen Auftritt. Da kann man uns also auch treffen. Und bis dahin haben wir auch im Prinzip das, wo wir unsere glasigen Augen bekommen, wo es dann fliegt und macht und tut und blinkt. Und da sind wir auch, zeigen wir, was wir so drauf haben.
Das Messe Stuttgart direkt am Flughafen.
Ganz genau.
Für die Leute, Messe, die nicht aus Stuttgart kommen, aber da kann man mal vorbeikommen und
da baut ihr irgendwas uns, auf. Da treffen wir uns live und da sind wir werden wahrscheinlich Zeugs mit dabei haben. Ich bin auch immer selbst ganz überrascht, was die Leute so aus den Hosentaschen ziehen, was sie so gemacht haben. Und wir werden uns da ein bisschen drauf vorbereiten. Im November ist das und dann gibt es dann wahrscheinlich so Best of Hackerspace Stuttgart.
Best of Hackerspace.
Best of Hackerspace.
Was ihr gemacht habt im letzten halben Jahr, ist es dann schon alt.
Genau.
Ja.
Also, so schnell vergeht die Zeit.
Wenn wir 9 Monate warten, können wir vielleicht auch anderes zeigen, was wir da so gemacht wollen. Nee,
bei so wenig Frauen.
Nee, eigentlich nicht. Stimmt schon. Gut.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen das Thema ab. Wir machen eine ganz kurze Pause und du wolltest gleich weiter. Und wir reden dann über das, was die Woche alles so passiert ist. Google, China war da so was ganz, ganz Großes. Die haben China gehackt. Naja, also so irgendwie kommt man an Google auch in keiner Woche vorbei. Ich glaube, wir sollten echt einen Google-Podcast machen hier.
Habe ich schon mal das richtige T-Shirt an.
Ja, und du hast auch den richtigen Aufkleber drauf.
Ach komm. Das waren alles Geschenke vom Onkel Google.
Ja, ja, genau.
Ah, bestechlich.
Ja, immer doch.
Aber ihr habt Geld gewonnen, habe ich gehört.
Wir haben Geld gewonnen, ja.
Echt?
Ja. Also jetzt nicht ich mit meinem Projekt, aber unter anderem zwei Projekte, die aus unserer User Group kamen. Die haben Preise gewonnen und einer davon, da hat da den ersten Preis in seiner Kategorie gewonnen. Das war die Kategorie Browser Actions. Und da gab es eine Extension, die so Social Media Monitoring gemacht hat. Da konnte man dann praktisch so sich anzeigen lassen, wie viele Tweets gerade in seiner Umgebung oder zu einem bestimmten Begriff oder zu einem bestimmten Thema so abgesetzt werden. Und das konnte man dann so sich angucken. Ja, und jedenfalls hat diese Extension bei diesem Google Chrome Extensions Battle, also das waren Extensions für Google Chrome, hat die da in ihrer Kategorie den ersten Preis gewonnen und wir haben da jetzt 2000 Euro für die User Group bekommen.
Cool.
Die dann für den nächsten Event mit ausgegeben werden. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zuvor greife, aber der Next Event wird gegen Ende dieses Semesters hier an der Hochschule der Medien stattfinden und wird unter dem Namen Droidcamp laufen. Was das Ganze sein wird, kann man sich jetzt mal denken. Ich glaube, da sagt man dann später nochmal was dazu. Also da wollten auch noch ein paar Leute von der User Group sich mal anbieten, hier irgendwie was zu erzählen, falls der Ingo da nichts dagegen hat, weil Google böse ist.
Google ist böse, geh weg.
Okay, dann.
Ich dachte gerade schon so, okay, Google sponsert euch, dass ihr Social Media Monitoring für die programmiert.
Ja, das ist schon gefährlich, aber, oder?
Ja.
Und die machen das auch noch freiwillig.
Ja, ne?
Ach, das hat Spaß
gemacht. Nee, ich denke doch gar nicht. Ich habe Geschenke bekommen, oder?
Wir haben Geschenke bekommen, ja.
Ist doch gut. Ja, ja, aber trotzdem, sie haben das freiwillig angefangen.
Ja.
Und kriegen dann dafür Geschenke so ein bisschen. Ach, ihr seid doch süß, ihr seid doch lieb. Hier, hast einen Keks.
Ja, ich meine, wie viele Leute programmieren freiwillig Firefox-Extensions? Ich meine, Google verdient ja mit Chrome an sich offiziell, also direkt kein Geld. Also ist ja auch ein Open-Source-Projekt, wenn man so nimmt. Okay, ein bisschen geschlossenes Entwicklungsmodell, aber...
Ja. Naja, Open Source und Geld verdienen ist ja immer was anderes. Und Open Source und Datensammeln ist auch was anderes.
Ja, aber die Mozilla Foundation verdient mehr oder weniger auch damit Geld. Und die bekommen ihr Geld von Google. So, jetzt hast
du's. Klar.
Zumindest so 80% oder so. Ne?
Ja, ich benutze ja keinen Firefox. Außer jetzt hier gerade, weil dann die Wave nicht funktioniert.
Oder so. Dann kannst du sogar Chrome verwenden. Also ich benutze für Wave immer noch Chrome. Wir wollten aber eigentlich über Google und China reden.
Stimmt.
Stimmt.
Ja,
also einen kurzen Ausflug.
Wer weiß denn da was?
Ja, also ja, hier unser Google-Experte.
Erzähl doch mal
jetzt was. Jetzt bin ich der Google-Experte. Und nee. Ja,
tja, so hast selber Schuld.
Ja, also was ich mitbekommen habe, die haben sich ja da vor einer Weile mal mit China angelegt und haben gesagt, ey, wir Zensur ist blöd und wir möchten das nicht mehr. Und die Chinesen, die fanden das nicht so lustig. Aha. Und die haben jetzt irgendwie halt so... wollten anfangen, Google zu sperren. Und was hat Google gemacht? Die haben sich nach Hongkong zurückgezogen und haben dann halt ihre Server in Hongkong hingestellt. Und da gelten irgendwie immer noch andere Regeln als im Rest von China.
Genau, weil das mal früher eine britische Kronkolonie war.
Genau.
Und die haben sie dann 99 irgendwie abgegeben. Mhm. Und Bedingung war, muss aber ein bisschen anders behandelt werden.
Ja, also da gab es auch zum Beispiel früher, als das noch irgendwie... Oder ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Also zum Beispiel das iPhone gab es ja auch in Hongkong, aber im Rest von China überhaupt nicht. Und solche Sachen.
Okay.
Da ist immer noch ein bisschen...
Genau. Ja. Hilft natürlich nichts, wenn man sich nach Hongkong zurückzieht, weil dann sperrt China halt die komplette Webseite und dann kann keiner mehr in China
Die haben jetzt auch schon angefangen, da einzelne Suchanfragen über diese Great Firewall of China filtern und...
Also es ist eigentlich egal, wo sie filtern. Also wie es bei
Google.com halt auch ist.
Ja.
Ganz normal.
Ja.
Also sie sagen jetzt einfach, wir wollen nicht mehr selber zensieren, aber wir müssen uns zensieren lassen.
Ja.
Genau.
Ja.
Das bringt ihnen vielleicht im Westen ein paar mehr Sympathiepunkte, aber ansonsten...
Ich glaube, das geht's auch.
Das vermutlich, weil...
Das ist halt gute PR.
Ja.
Ja, selbst auf Tagesschau, ich glaube, selbst in der Tagesschau selber waren sie groß drin, also... Wir haben es echt geschafft, in alle Medien da plötzlich wieder, wir gehen hier aus China zurück, weil die bösen Chinesen und so.
Ja, ich denke, das kann man von zwei Seiten sehen. So.
Also, ja, ich meine, im Endeffekt hatten sie ja auch nicht so das große Standbein da in China.
Ja, ich glaube, hätten die da wirklich viel Geld verdient, hätten das vermutlich auch nicht gemacht. Ja. Genau.
So wie alle anderen. Bleiben ja, ja dann so. Bing wird ja bestimmt jetzt ganz groß in China.
Die haben das ja lustigerweise gleich announced. Also das hätte ich an der Stelle ja auch nicht gemacht.
Ja, auf der anderen Seite finde ich das...
Als Google den PR-Coup da, oder wie auch immer man das jetzt nennt, gesagt hat, hey, wir sind jetzt hier für gegen Zensur und wir ziehen uns jetzt zurück, hat dann Microsoft gleich gesagt, wir bleiben da. Das weiß ich nicht, ob das so schlau war. Also, ja. Ich verstehe das nicht so ganz.
Ja, aber was ich da nicht verstehe, ist, dass sich dann da die Leute jetzt überhaupt nicht drüber aufregen. Hast du irgendjemand gehört, der sich drüber aufregt, dass jetzt irgendwie Microsoft in China zensiert oder Yahoo? Oder nö. Okay, ist jetzt mittlerweile dasselbe, aber...
Es wurde nicht so richtig wahrgenommen, aber da können sie auch froh sein. Also was ist denn das bitte für eine Meldung?
Ja, also darum frage ich ja gerade.
Ach übrigens, wir sind in China und lassen uns zensieren, damit es alle wissen. Verstehe.
Ja.
Naja, egal.
Aber ich meine, da kann man jetzt auch nicht groß was ändern dran. Aber Google hat natürlich einige Image-Probleme gehabt im Westen und von daher war das wahrscheinlich gut, dass sie sich da jetzt mal wieder auf die Seite der Guten gestellt hat, nachdem sie jahrelang jetzt nur auf der Seite der Bösen waren, so gefühlsmäßig zumindest. So Datenschutz und Bass und was weiß ich, was sie sich da in letzter Zeit alles geleistet haben. wollten sie jetzt mal wieder die Guten spielen. Do not evil.
Ja.
Hast du nichts mehr zu sagen. Dann, es gibt den Fennec nicht mehr für Windows Phone 7. Habt ihr das gehört?
Am Rande.
Das ist irgendwie wichtig für irgendwas.
Ja. So. Naja, es zeigt einfach, dass diese Plattform den Bach runtergeht. Dafür ist es wichtig. Doch, genau das zeigt es. Wenn jetzt die ersten Entwickler nämlich anfangen und sich hinstellen, wir haben jetzt so lange für 6.5 entwickelt und unsere Programme laufen jetzt einigermaßen.
Genau, wir müssen es jetzt porten, aber das haben wir keine Lust drauf.
Ja, genau.
Freiwillig.
Ja, die Sache ist ja, die so viel portieren, ist da auch nicht mehr wirklich drin, weil das sind halt wahrscheinlich ursprünglich native Programme, also gerade Fennec vermutlich ist irgendwie so, der läuft da halt dann nativ drauf und nativ geht halt auf Windows, wie heißt's, Phone?
Mobile? Windows Phone 7.
Ah, Windows Phone 7, genau.
7 Series, glaube ich.
Ich Windows gar nicht. Phone 7. Aber nativ geht da halt auch nicht mehr. Also da geht's halt auch nur noch über ihre .NET-Plattform und über Silverlight und da muss man halt dann irgendwie Managed Code programmieren, um da überhaupt drauf laufen zu können, was halt aus Sicherheitsgründen und so und Portierbarkeit schon irgendwie meines Erachtens nach der richtige Ansatz ist, aber der kommt halt irgendwie, wenn er denn überhaupt richtig ist, ein paar Jahre zu spät. Ich meine, selbst bei Android und anderen Plattformen hat man gesehen, dass die mittlerweile auch native Development Kits anbieten, um die Entwickler nicht zu sehr einzuschränken.
Ja. Aber ist doch irgendwie interessant. Also beim iPhone regt sich ja die ganze Welt auf, also nicht die ganze Welt, aber die ganzen Browserhersteller, Opera und irgendwie Firefox und alle sagen, wir wollen da jetzt einen eigenen Browser auf das iPhone machen und Apple erlaubt es nicht. Und alle sind traurig, beleidigt, je nachdem. So. Und bei Windows 7, Windows Mobile Phone 7 Edition, keine Ahnung, da wird es wahrscheinlich gehen, aber die wollen es erst gar nicht. Es lohnt gar nicht die Mühe. Also daher stimme ich jetzt Ingo schon zu. Also scheint wohl Firefox an sich zu sein, dass das nicht so wichtig ist, die Plattform.
Ja, also ich meine, der Aufwand ist so hoch und es ist halt nicht mehr nativ und man sieht an der Stelle, wenn ich weiß jetzt nicht, wie viele andere kleine Entwickler, von denen du jetzt nichts hörst, ja, weil Mozilla hat jetzt halt schon einen Namen und das poppt jetzt mal so auf, aber wie viele andere Leute sich da dieselben Gedanken gemacht haben und auch diesen Schritt jetzt gehen und einfach sagen, machen wir nicht mehr, wir machen jetzt lieber iPhone und Android und dieses komische Windows Phone 7 interessiert eh keinen.
Ja.
Also die Zahlen musst du halt multiplizieren. Also da musst du halt einfach nochmal 100 Leute draufnehmen oder mehr, die genau dasselbe machen.
Ja, nee, ich finde es ja echt krass, dass so, also mein Eindruck von Microsoft ist momentan, die haben halt ihre Bestandskunden, weswegen die ihren ganzen alten Scheiß, sage ich jetzt mal blöd ausgedrückt, mitschleppen. Also gerade bei Windows, dass die halt immer noch Sachen von Frameworks und sonst irgendwas aus Windows 3. irgendwas Zeiten mit sich rumschleppen, damit die irgendwie kompatibel bleiben. Und jetzt haben sie mal irgendwie so den Schritt gemacht und sagen, okay, das, was wir bis jetzt gemacht haben, war blöd. Das machen wir jetzt mal anders. Und jetzt, also ich schätze die Microsoft-Kundschaft jetzt echt so ein, dass die jetzt halt einfach anfangen, denen davon zu laufen, gerade weil sie jetzt irgendwie den alten Scheiß weggeworfen haben.
Ja, den alten Scheiß hätten sie mal vor 3 Jahren wegwerfen sollen.
Also,
das ist einfach, sorry, aber wenn man
zu langsam wieder. Die haben es total verschlafen und das ist leider, die schauen jetzt nicht mehr auf. Also im Mobile-Bereich bewegt sich ja alles so schnell, man sieht, was in den letzten 2 Jahren passiert ist.
Ja, und die letzten, absolut, in den letzten 2 Jahren. Ja,
das ist ja unglaublich. Und ich meine, Microsoft, die haben ja immer ganz gut kopiert in den letzten 20 Jahren.
Naja, aber Windows CE haben so auch ein paar Sachen selber erfunden.
Du hast den Taskmanager.
Ich kenne mich jetzt
10 Pixel großen Startbutton.
Ich kenne mich mit Windows CE nicht so aus, aber das sollte.
Ich hatte mal ein Windows CE Gerät. Ja, das war meine Sega Dreamcast. Da lief Windows CE drauf. Ich weiß nicht. Das hat beim Booten Windows CE angezeigt und dann hat man gedattelt und dann hat es auch nicht mehr interessiert. Ja. Aber
also es soll wohl relativ für die Zeit vor 10 Jahren irgendwie sehr innovativ gewesen sein.
Ich bin neulich im Januar, als ich in, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, wo ich in San Diego war, in Amerika, durfte ich mal in so einem neuen Ford mitfahren. Und da lag auch so ein Embedded Windows CE-Ding drin.
Gruselig.
Und das macht dann irgendwie.
Ja, das hat dann auch den Startknopf?
Nein, noch viel besser. Noch viel besser. Ihr glaubt mir das jetzt nicht, aber es hat tatsächlich einen riesigen Reset-Knopf.
dazu fällt mir gerade noch
ein. Also ich denke mal, das konnte ich abzuschließen. Ich gehe mal davon aus, dass der Knopf vermutlich irgendwie was anderes resettet, aber ich musste wirklich so lachen.
Nee.
Also einen riesigen Reset-Knopf auf dem Armaturenbrett. Und ganz drunter ist dieser so ein Metall-Label, steht irgendwie powered by Microsoft irgendwas.
Huhuhu.
Sehr lustig.
Ja, aber was mir dazu noch einfällt, ist diese Meldung, dass
du fährst mit deinem Auto mit 200 Stundenkilometer auf der Autobahn, plötzlich sagt, bitte Reset drücken.
Blue Screen, genau.
Oh,
naja,
das ist schon gefährlich.
Was mir dazu noch einfällt, ist, dass Bill Gates jetzt irgendwie zusammen mit, glaube ich, Toshiba Atomreaktoren bauen möchte. Die dann irgendwie, also das macht mir irgendwie auch Angst.
Solange sie sie nicht in Deutschland aufstellen, was ja zum Glück nicht passiert.
Aber ich glaube, das ist dann ein globales Problem, wenn da was schief läuft.
Bei TED, so eine Präsentationsplattform, Vortragsreihe ist, einen interessanten Vortrag kürzlich gehalten, nämlich genau über das Thema, über die Klima-Auswirkungen, was man da tun kann. Und war eigentlich ganz interessant, bis auf seine Schlussfolgerung. Dass man eben ganz jeder seinen kleinen Atomreaktor im Keller braucht. Das weiß ich nicht, was so toll ist, aber.
Fände ich bedenklich, sage ich mal so. Also.
Nee, also es muss nicht unbedingt sein. Wieso ein Atomreaktor? Wir fangen gleich mit Kernfusion an.
Also genau, so im mit Handy.
habt ihr das X-Phone?
Ja, das ist aber schon ziemlich alt, das hat jetzt jemand hier an der Hochschule X-Phone als Beispielprojekt für Studenten eingetragen, dass die Leute
30 ECTS.
Genau, das kann das. Also zum Vergleich, 30 ECTS bekommt man so für ein komplettes Semester. Und das war jetzt halt ein Spaß.
X-Phone.
Ja, ich hab's vergleicht. Ja, mit eingebautem Toaster und VHS-Kassetten kann man reinstecken und Induktionskochfeld und so.
Ja, und atombetrieben.
Ja, ja.
Also das ist saugeil, wie die CD, da geht die CD rein, da geht die VHS-Kassette
aber rein. Aber es ist nett gemacht.
Aber.
Genau, das X-Phone. Gibt's auch eine deutsche Version von? Muss ich jetzt mal kurz hier anspielen. Das ist voll geil.
Was genau?
Ich glaube, du hörst nur Hintergrundmusik, oder?
Innovation.
Ah, nee.
Stainless Design.
Es gibt die deutsche Version hier.
Wir verlinken das einfach, oder?
Ja, aber es ist trotzdem geil. Ja. Also man muss echt bei dem Ding so lachen.
Ja, ich habe mich da auch.
Mit Kochplatte.
Mit der integrierten Druckfunktion.
Ja, also guckt's euch dringend an, wer es noch nicht kennt.
Alle Adapter.
Ja, ich wollte jetzt. Hallo.
Genau.
Los. Aus. Reicht. Gut. Wo waren wir?
Wir waren bei Microsoft Windows 7 geht den Bach runter.
Ja, gut.
Ja, Microsoft ist doomed und Google ist evil. Und
Apple auch.
Und eigentlich
und
alle.
Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema und zwar Android. Das VPad.
Ja, ich habe das gesehen. Ich fand das schick.
Ja,
was meint ihr dazu?
Also wir haben Google-Experte.
Ich bin jetzt der Google-Experte. Wunderbar.
Erzähl jetzt mal, was es überhaupt ist. Ja, genau. Das weiß ja gar nicht jeder.
Ich wollte jetzt gerade dran anschließen. Wir haben jetzt letzte Woche, ich weiß nicht, ob du die Sendung gehört hast, aber wir haben da, du warst schon sogar im Chat, glaube ich, wir haben da angefangen, über so den Sinn und Zweck von so Tablet-PCs rum zu diskutieren.
Genau, ich war der Meinung, Tablet setzt sich nicht durch.
Und Jens und ich waren der Meinung, dass sich Tablets eher durchsetzen als Netbooks, um das mal grob zu umreißen. Und zwar aus dem Grund, weil wir der Meinung sind, dass wir eigentlich eher so kein kleines Notebook brauchen, sondern eher so ein mobiles Device nur zum Konsumieren und vielleicht ein bisschen twittern und Nachrichten hin und her schicken und so. aber hauptsächlich zum Konsumieren. Und da gab es ja vor kurzem so großes Trara um das Apple iPad. Und mittlerweile gibt es da jetzt auch eine Konkurrenz dazu. Und die sieht, so wie ich das gesehen habe, schick aus. Da läuft dann ein Android drauf und ich glaube auch so 10 Zoll, ähnliche Größe.
11,6 Zoll. Mit 1366x768 Punkten.
Genau, du darfst jetzt mal weitererzählen. Ich mache mal den Artikel auf.
Tastatur. Von der Neophonie GmbH aus Berlin sind die, glaube ich, mit Intel Atom N450, 1,66 GHz in der 16 oder 32 GB Variante, hat im Gegensatz zu dem komischen von Apple USB-Ports und SD-Kartenspeicher, wo man sich auch denkt, also was brauche ich doch
eigentlich? UMTS, also UMTS ist ganz wichtig.
Ja, also UMTS brauche ich auch, aber jetzt mal beim iPad, wie kriege ich denn da Daten rauf und runter und Erweiterspeicher und so? Ja,
das ist also doch das, schon das, was ich interpretiert habe, war, man kriegt da Daten rauf mit iTunes. Das heißt, man braucht da trotz, also das ist ja immer so mein Kritikpunkt an diesen Apple-Geräten. Man braucht einfach noch einen PC dazu und kann die nicht ohne, also so als Standalone-Gerät betreiben. Ja, und so wird's nicht. Also ich merke das jetzt bei meinem iPod, aber und da akzeptiere ich das, weil da muss ich Musik vom PC auf das Ding kriegen. Aber bei meinem Telefon zum Beispiel, ich habe das irgendwie, wenn es hochkommt, zweimal im Monat an den Rechner angeschlossen. Und das ist okay. Also ich bekomme da Daten über das Internet hoch und runter.
Oder man muss halt echt alles in die Cloud packen.
Ja.
Oder in die Own Cloud.
Oder in die Own Cloud.
Da kommen wir gleich noch.
Ach, da müssen wir auch noch drüber reden. Genau.
Steht schon bei Wave drin.
Tja, aber ich meine, es ist ja schon irgendwie die Zukunft. Ich habe mich da immer gefragt, bei dieser iPad-Vorstellung, das kann man ja mit so verschiedenen Speichergrößen kaufen, irgendwie 16 GB, 32 GB, ich weiß nicht, keine Ahnung, verschiedene Ausbaustufen. Und da dachte ich mir, also eigentlich will ich da ja gar keinen Speicher drin haben. Also eigentlich stelle ich mir das vor, dass ich so ein Tablet habe, das ist irgendwie so mein Zugriff auf die Welt. Da habe ich meine Musik von meinem Rechner daheim, da habe ich meine Termine, da habe ich meine E-Mails, da habe ich mein, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber dass ich dann daheim erstmal das irgendwo anschließe und da dann erstmal so Zeugs drauf lade, damit ich es dann unterwegs konsumieren kann, ist doch Quatsch. Bist du always on heutzutage? Wie es im Handy auch ist?
Ja, ich gebe dir da recht. Also ich hätte das auch gern, dass man halt einfach alles immer überall mit Internet und so zur Verfügung hat. Das funktioniert aber leider nur in einer idealen Welt. Also in einer idealen Welt, wo man halt überall Internetzugriff hat. Und
überall schnell.
Und überall schnell und keine Probleme in der Bandbreite und sonst irgendwas. Ich meine, wenn ich jetzt schon mal hier, was ich vorhin versucht habe, hier einen Tweet abzusetzen und sitze halt hier im Studio und habe einen schlechten Empfang, dann funktioniert das halt schon mal nicht. Und da funktioniert
140 Byte.
Ich wollte ein Bild hochladen. Also ich habe hier gerade ein Bild vom Studio gemacht, ich wollte es hochladen, es hat halt echt ewig gedauert. Und ich habe es dann nachher abgebrochen, weil es mir dann wirklich zu lang ging. Und ja, solange wir halt diesen Zustand noch nicht haben, dass wir halt immer überall schnelles Internet haben, solange brauchen wir halt auch noch irgendwie Speicher, um Sachen immer zur Verfügung zu haben, wenn wir das Gerät dabei haben.
Klar, das ist natürlich im Flugzeug oder wenn da mal die S-Bahn im Tunnel ist oder
ja, also
das ich da schon ein. Aber grundsätzlich, ich will da jetzt nicht meine Dokumente drauf synken und später wieder runter synken. Ist doch Quatsch.
Ja, genau. Also da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Ich sag nur, dieser Speicher ist durchaus noch angebracht, solange wir diesen Zustand des immer überall schnelles Internet haben, noch nicht erreicht haben. Ich meine, da muss man bloß mal ein bisschen aufs Land rausfahren und dann gibt es da irgendwie DSL-Lite, damit kann man noch kein Video streamen oder sonst irgendwas machen.
Auf dem Land? Da bin ich nicht.
Ja, aber
aber andere Leute.
Ich meine, okay, hier in Stuttgart, da sind wir noch ein bisschen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man irgendwo leben kann, wo es irgendwie hier Modemgeschwindigkeit Internet gibt.
Ja, aber gut, ich bin auf dem Land aufgewachsen und da gab's bei mir gab's zumindest noch DSL 768, so das ganz normale und das gab's halt jahrelang und da hat man zumindest eine Flatrate gehabt. Aber in anderen Gegenden, so in den Nachbardörfern, gab's dann halt zum Beispiel ganz lange nur ISDN, also wirklich, und da musste man halt auch jede Menge zahlen. Und mittlerweile gibt es dann halt irgendwie DSL-Lite, aber das ist halt auch verdammt langsam. Und also wir sind hier in Stuttgart ja sowieso ein bisschen verwöhnt, weil zum einen habe ich hier eigentlich fast überall guten Empfang, zum anderen haben wir sogar in den U-Bahnen irgendwie Repeater drin, dass wir da sogar noch irgendwie in den U-Bahnen Internet haben und so. Und das ist mir jetzt halt auch am Samstag oder jetzt gestern im Checkspace aufgefallen. Wir haben da ja noch keine DSL-Leitung, das ist aber überhaupt kein Problem. Ich habe da irgendwie, wir haben da so einen Router stehen, da habe ich irgendwie meine Simio-Karte reingesteckt. Okay, ich habe jetzt schon mal das zweite Gigabyte angebrochen, was ich da buchen musste. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das halt einfach. So, in der Stadt ist das auch kein Problem, da würde sowas vielleicht auch funktionieren, aber ich glaube, es gibt diverse Gegenden dieser Welt, wo du halt zum einen dir das entweder nicht leisten kannst und willst oder zum anderen überhaupt nicht die Möglichkeit dazu.
Das stimmt natürlich, klar. Aber wenn ich jetzt so an meine Bedürfnisse, an meine Requirements hier so denke, dann will ich vielleicht von unterwegs mal irgendwie mal Musik hören, was auf meinem Rechner daheim ist. Ja. Das ist jetzt nicht, brauche jetzt nicht wirklich viel Bandbreite, also das wird irgendwie möglich sein. Mhm. Okay, vielleicht kann ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie nur, was weiß ich, kein 3G irgendwo habe, dann kann ich jetzt vielleicht nicht mein Video gucken in der S-Bahn, was daheim auf meinem Rechner liegt über der Cloud, aber vielleicht braucht man das ja auch nicht unbedingt.
Ja gut, aber Musik streamen wird dann teilweise, wenn dann die Verbindung zwischendurch noch abbricht und so, wird halt auch schwierig.
Ja.
Also.
Naja.
Ja. Zudem sind, glaube ich, so Dienste, die so wirklich sowas in der Cloud anbieten oder wo man dann halt auch seine Daten jetzt mal so ein bisschen selbst die Hand drauf hat, sind halt auch noch relativ rar. Also man muss entweder technisch ziemlich versiert sein, um sich sowas selbst aufzusetzen, oder man hat halt irgendwie die Auswahl zwischen ein paar Anbietern, die sowas anbieten. Und die sind, weiß nicht, also ich glaube teilweise auch eher schlecht als recht. Teilweise weiß man nicht, ob man denen vertrauen soll. Und es gibt da auch nur wirklich wenige, wo wirklich ein umfassendes Angebot da ist. Also die dann halt auch Video, Audio, Streaming oder sonst irgendwas anbieten. Also meistens muss man das dann halt wieder komplett verteilen über diverse Dienste, wo man dann überall einen Account braucht. Und ja, ist vielleicht auch nicht so der bequeme Weg.
Oder man nimmt halt OnCloud.
Oder man nimmt OnCloud.
Also jetzt gleich darauf.
Soll mal überleiten?
Muss ich nicht, es wird halt passen.
Irgendwie. Ja, dann erzähl doch mal. Wir hatten vor einigen Sendungen schon mal kurz über OnCloud geredet, aber das ist auch jetzt wieder einige Zeit her, dann kannst du mal kurz erzählen.
Ja, genau.
Nochmal kurz, was ist es?
Was ist es? Was soll der Quatsch?
Was, genau. Und warum du schon aus? Wieder?
Und, ja, ich mit meiner Werbeveranstaltung, aber es ist echt ganz spannend, weil das Ganze ist, hat jetzt, ich habe so die erste Version jetzt released, jetzt vor, weiß gar nicht, zweieinhalb Wochen. Und es hat dermaßen eingeschlagen. Also es gibt ganz viele Contributors jetzt schon, die irgendwie Patches schicken und wir haben jetzt von Features so viel weiter und in der Presse ist es. Und irgendwie hier die GNOME Foundation sagt, wir wollen zusammenarbeiten. Und ich habe irgendwelche Firmen rufen mich an und sagen, ja, wir wollen das dann hosten dann. Und Mantriva, die haben das schon gepackaged, obwohl es echt so bitter Version ist. Und es ist ganz unglaublich. Aber vielleicht nochmal, wie du gesagt hast, nochmal ganz zurück, weil das ist nämlich ganz spannend, das greift sich hier so ein bisschen an, was wir gerade diskutiert haben. Ja. Die Idee ist nämlich, dass es schon eine tolle Sache ist, wenn meine Daten, also da gehören halt irgendwie meine Dokumente, meine Musik, meine Videos, meine Termine, meine Notizen, meine RSS-Feeds und so weiter, das macht schon irgendwie Sinn, dass das online ist, also sprich mit dem Internet verbunden irgendwie, damit ich eben von überall drauf zugreifen kann, weil ich ja vielleicht irgendwie mal im Büro vielleicht irgendeinen Rechner habe, wo ich vielleicht auch auf irgendwas zugreifen will, meine Musik von daheim hören will oder mit dem Netbook irgendwo unterwegs bin oder mit dem Smartphone. Mit dem V-Pad unterwegs bin, genau. also das macht ja schon Sinn, alles von überall zugreifbar zu haben. Aber Sven, wie du gerade schon gesagt hast, das muss man heutzutage, dann kann man das ja nur erreichen, indem man alles halt hübsch bei, was weiß ich, Flickr, Gmail, Google Docs, Flickr, sonst wo hochlädt.
Dropbox,
oder? Genau. Das heißt, ich muss eigentlich meine Daten, also Dropbox geht ja insofern noch, als dass da jetzt kein anderer rankommt. Ja. Aber die anderen Dienste, da weiß man ja auch nicht so wirklich. Also klar, habe ich es auf privat gesetzt, aber na, vielleicht ändern die mal ihre Meinung, wie jetzt Google neulich.
So. Ja, da gibt es dann irgendwann mal Sicherheitslücken oder so, gab es ja auch schon.
Genau, und man speichert halt einfach beim Server in Amerika ab, wo einfach mal gar kein Datenschutzgesetz gilt, die aber dann halt irgendwas mitmachen können, schicken dann irgendwelche Spam-Versender und ist ja alles legal da. Also das ist irgendwie alles nicht so toll. Das heißt, wenn ich jetzt den Vorteil haben will, so always on, alles immer von überall, was ja schon so eine tolle Sache ist, dann muss ich auch irgendwie mit diesen ganzen negativen Konsequenzen leben, indem ich mein ganzes digitales Leben aus der Hand gebe. Und das ist ja irgendwie blöd. Und es ist der Gedanke von OwnCloud, dass es ja gar nicht so sein muss. Weil das soll ein Serverdienst sein, der eben genau diese Services zur Verfügung stellt. Da kann ich meine Daten von überall auf jedes Gerät synken und von überall drauf zugreifen. Es gibt Mobile Interface, falls ich einfach nur ein Handy irgendwie schnell nachgucken will, irgendeine Datei, irgendwas, was ich gestern gemacht habe. Man kann es, wie gesagt, synken, man kann es online drauf zugreifen und man kann es auch sharen. Also ich kann auf eine Datei gehen und sagen, so, das share ich jetzt mal mit dir. Und dann bekommst du einen Link zugeschickt, so einen WebDAV-Link oder halt einen normalen HTTP-Link, je nachdem, was du halt für ein Betriebssystem hast, was du so für Tools hast, klickst drauf und dann hast du die Datei. Also ich kann sharen, ohne dass ich das jetzt irgendwie bei sonst wo hochlade und irgendwelche Gebühren bezahle.
Darf ich mal kurz nachfragen? Wir haben ja immer noch hier so ein allgemeines Problem, wir haben ja immer so wechselnde IP-Adressen und ja. Was ich jetzt von einem Freund von mir kenne, der hat sich so einen Pogo-Plug-Computer gekauft.
Ja.
Das macht ja mit einer mehr oder weniger proprietären Lösung auch sowas Ähnliches und man kann sich dann halt irgendwie Links gegenseitig zuschicken. Die werden aber dann über eine Plattform, die der Hersteller praktisch anbietet, verlinkt. Also man hat dann praktisch einen Link, der auf den Hersteller zeigt und der Hersteller leitet dann einen dann entsprechend an diesen Plug-Computer weiter, sodass man halt dieses Problem mit wechselnden IP-Adressen und irgendwie DNS-Einträgen und sonst irgendwas nicht hat. Habt ihr da in der Hinsicht auch schon so was bedacht?
Ist eine ganz coole Idee, ja. Also man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze ist noch sehr am Anfang des Projekts. Also momentan haben wir zwar dieses File-Sharing und Storage und Synchronisierungsding, das tut schon im großen Teils eigentlich. Aber die ganzen anderen Services wie einen schönen Musikplayer mit HTML5, wo ich meine Musik von daheim überall hören kann und solche Dinge und meine RSS-Feeds synken und sowas, das gibt's noch nicht. Also da gibt's ein Plugin-Interface, aber das muss auch noch gemacht werden. Und ansonsten zur Technik ist es so, dass es mir ganz wichtig war, dass es eben möglichst viele Leute irgendwie hosten und betreiben können.
Ja.
Das heißt, es sollte jetzt nicht irgendwie ein riesen Daemon sein, was über seltsame Ports irgendwie ein proprietäres Protokoll irgendwie macht, was dann bedeutet, dass es halt eigentlich nur auf eigenen Root-Servern installierbar ist. Das ist irgendwie blöd. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt einfach nur alles HTTP machen. Also die Datentransfer wird WebDAV sein, was eben Mac, Windows, Linux, Mobile Phones alle native schon praktisch drin haben.
Ja.
Kann man einfach nur draufklicken oder je nachdem, was man eben für ein Programm hat, direkt mounten. Ist halt super bequem. Und hat auch den Vorteil, dass es geht eben durch irgendwie Proxy-Servers durch, geht durch Firewalls durch. Man kann es SSL verschlüsseln natürlich. Und es ist einfach super einfach. Und auf der Serverseite brauche ich einfach nur ein PHP. Da war bis gestern war es noch eine Abhängigkeit zum MySQL noch da. Da habe ich aber angefangen. Da haben jetzt aber schon Leute schon wunderbar Patches jetzt schon geschickt und ich habe das jetzt gemerged und das heißt, wir haben jetzt nur noch SQLite, was quasi selbst konfigurierend ist. Ich habe einfach nur so einen Tar-File, da ist alles drin. Das werfe ich in meinen Webspace. Das kann jetzt irgendwie ein eigener Rechner sein, das kann einfach nur ein Space auf einer Uni sein, das kann muss also ein Unterverzeichnis auch sein. Ich muss da jetzt gar nicht irgendwie root sein oder irgendwas. Und dann tut es eigentlich schon.
Das ist ziemlich cool. Was mich jetzt so interessiert, ich bin jetzt so jemand, ich mag PHP nicht so wirklich. Habt ihr da sowas wie eine Spezifikation, die gepflegt wird, dass man jetzt sagen würde, wenn man jetzt so irgendwie Lust hätte, sowas in, sagen wir mal, Ruby zu implementieren?
Ja, klar. Klar, also das ist einfach nur, ich denke, bei so einem Projekt, wenn man so ein neues Projekt startet, und bei OwnCloud geht es ja in erster Linie auch um die Idee, die jetzt dahinter steckt, jetzt gar nicht so sehr um den Code. War jetzt einfach mal wichtig, was zu haben, was jetzt einfach mal funktioniert. Und deswegen hatte ich halt so ein paar PHP-Funktionalitäten schon fertig in der Schublade und habe aber zusammengesteckt alles und das war relativ einfach und dann war die erste Version relativ schnell released.
Ja, ich denke auch für die Verbreitung ist die Entscheidung PHP zu nehmen auch keine schlechte, weil es läuft halt wirklich auf jedem Webspace, den man sich irgendwo anmieten kann. Genau.
Und wie gesagt, von der Datenbank ist es SQLite, das heißt, die legt sich dann selber an, da muss man jetzt auch nicht irgendwelche Datenbank-Accounts machen, das ist alles automatisch schon, füllt sich automatisch, die Datenbank wird automatisch aufgesetzt. Ich muss noch irgendwie, gibt so einen Installationswizard, der beim ersten Mal aufpoppt, tippe ich halt meine Daten ein, aber das versuchen wir alles sehr schlank zu halten und dann tut das eigentlich alles schon. Und zukünftig wird es dann halt noch Features geben wie Versionierung. Das heißt, alles, was ich da so reinspeichere über WebDAV oder über das Webinterface, wird eben automatisch versioniert über irgendwie ein Git oder Subversion oder irgendwie sowas im Hintergrund, wenn man es will. Wenn nicht, dann halt nicht. Das heißt, ich kann dann auch draufgehen und sagen, gib mir mal die Version, die ich gestern gespeichert habe, ohne dass die Applikation irgendwas machen muss.
Genau.
Das ist eigentlich das ganz Schöne dran.
Also das hat mich halt auch irgendwie so ein bisschen gestört an dem, was momentan in Sachen Filesystem so läuft.
Ja.
Also ich habe schon vor zig Jahren irgendwie mit so mal so Großrechnersystemen zu tun gehabt. Da konnte man einfach Dateien anlegen und sagen, hey, du Datei, du bist jetzt versionierbar.
Ja.
Und dann konnte man halt einfach schon auf Filesystemebene sagen, ich möchte jetzt die letzten, keine Ahnung, 30 Versionen speichern und sonst irgendwas. Und ich glaube, wenn das uns die Filesysteme halt nicht anbieten, dann müssen wir das halt schon irgendwie da drauf machen. Aber ich finde irgendwie diesen Ansatz, ich muss mir jetzt zig verschiedene Dateinamen merken und muss die irgendwie durchnummerieren oder mit Datum speichern und dann finde ich es wieder nicht. Und da finde ich also diesen Ansatz da, ja, so ein schickes Interface drüber zu machen und das dann halt von überall zugreifbar zu haben, echt schick.
Ja, und es ist erstaunlich einfach. Je mehr ich drüber nachdenke, desto erstaunter bin ich eigentlich, dass es sowas noch nicht gibt, weil ich musste ja gar nicht so viel selbst erfinden. Es ist eigentlich sehr viel schon fertig, was man einfach nur zusammensteckt und dann tut das. Und dann hat man eben plötzlich ein automatisches Backup, gell? Weil das die OwnCloud kann dann sagen, okay, dann verschlüssel ich einfach alle meine Daten und verschick's verschlüsselt an irgendein anderes Backup-Device, einen anderen Server oder vielleicht einen anderen User, wo ich sage, wir teilen uns gegenseitig die Backups. Und schon ist das Backup-Problem auf dem Client eben auch gelöst.
Ja.
Also es ist eigentlich ganz, ganz interessant. Und deine ursprüngliche Frage, was du gesagt hast, mit dem Zugriff, also das Ganze soll natürlich möglichst bei dem User laufen. Jetzt ist mir natürlich klar, dass nicht jeder irgendwie ein Webspace hat. Also meine Mutter hat es nicht, natürlich sicherlich.
Ja.
Aber da muss man eben andere Möglichkeiten finden. Also ein Pogo-Plug, was du angesprochen hast, oder Shiva-Plug, da gibt es halt diverse so Projekte, ist ganz cool. Das ist schon so eine Vision von mir. Die ist es noch ziemlich weit entfernt, aber vielleicht ist es irgendwie möglich, als normaler User sich entweder so ein Gerät einfach zu kaufen oder vielleicht sich zu kaufen und dann einfach nur die SD-Karte, wo das eigentliche Betriebssystem-Image drauf ist, zu nehmen, reinzustecken, unten die USB-Festplatte anstecken und fertig. Und plötzlich habe ich ein Storage, wo ich einfach in ein Picture-Verzeichnis einfach meine Urlaubs-JPEGs reinschiebe und schon hat die Oma eine URL, wo sie einen Slideshow sich angucken kann, ohne dass ich es bei Flickr hochladen muss.
Ganz genau.
Also das ist schon so ein bisschen die Vision. Mhm. Und wenn man das auch nicht machen will, weil man vielleicht gar keinen Rechner oder Festplatte irgendwie daheim haben will, ist natürlich auch denkbar, dass irgendwelche Provider das auch anbieten. Dass man einfach sagt, ich miete mir jetzt irgendwie bei 1&1 oder was weiß ich, irgendjemand, dem ich halt jetzt vertraue, miete ich mir jetzt so ein Cloud-Storage und da ist einfach mein ganzes digitales Leben. Das kann ja dann auch verschlüsselt sein zum Beispiel auf Serverseite, dass die nicht rankommen, aber ich muss es eben nicht die Rechte an den Dateien abgeben, wie es bei den meisten Online-Services ja ist.
Ja.
Und wenn ich jetzt mehrere Leute habe, die sich irgendwie untereinander vernetzen wollen und jeder hat sein eigenes OwnCloud schon installiert, geht das?
Klar. Also
Social Networks bilden.
Federation.
Federation, ja. Also das ist natürlich alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik und ich bin auch ein großer Fan davon, von erstmal klein anfangen. Deswegen habe ich jetzt noch nicht den Masterplan für die Weltherrschaft, die ist noch nicht fertig.
Verdammt,
noch nicht ganz.
Also es gibt auch so Ideen.
In der Schublade ist er schon, aber er ist noch nicht fertig.
Das ist auch im Unterbewusstsein.
So Feature Request World Domination.
Genau. Nee, es gibt wirklich auch schon Leute, die sagen, ja, können wir denn da auch so ein richtiges Social Network wie irgendwie Facebook und so ablösen damit?
Du hast auch schon dein eigenes Social Network da.
Ja, ein bisschen anders. Also das ist natürlich schon auch so eine Idee, was so ein Dienst machen könnte, aber das ist irgendwie, das machen wir dann nächstes Jahr.
Ist dann auch eine Open Desktop API dafür?
Ja, weiß ich gar nicht, ob das so viel miteinander zu tun hat.
Ja, wenn alles, zumindest die selben Logins, Open ID, irgendwas, naja, kann man so viel Schönes, kann man so viel schöne Sachen noch zusammenschmeißen.
Ja. Oh ja.
Aber was du gesagt hast mit Zusammenarbeiten, also das wird ja in der ersten Version, also ich bin da schon ein bisschen am Rumcoden, was das Sharing-Feature angeht, das ist auch alles total einfach, das wird echt in 2-3 Wochen, denke ich mal, fertig sein. Kannst du einfach auf ein Verzeichnis gehen und sagen, ach, da habe ich jetzt auch in meiner OwnCloud jetzt mal so ein Radio Tux Unterverzeichnis angelegt. Da klicke ich jetzt mal drauf und dann share ich das mal mit euch zweien, dann bekommt ihr eben einen Link, da klickt ihr dann drauf und dann haben wir einen gemeinsamen Storage, wo wir Dateien ablegen können und gegenseitig uns angucken und editieren können.
Gut, machen
wir
mal.
Was ja für normale Leute auch schon mal gar nicht so einfach ist, gell? Wer hat denn schon einen eigenen Server?
Ich.
Ich.
Ich auch, aber.
Ja, wir sind auch keine normalen Leute.
Wir sind ja auch Nerds, ne?
Ja.
Wir lachen ja auch über 23.
Natürlich, und über 42.
Ja. Und 42, ja.
Letztens hat doch jemand gefragt, was an 23 so lustig ist.
Nee, das war, glaube ich, 42.
Oder was?
Egal.
Vielleicht war es auch 47.11.
Ja, guck dir einfach mal. Ich glaube, das ist relevant genug, damit es in der deutschen Wikipedia steht.
1337.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, um es abzuschließen, das Thema. Wir suchen noch Mitstreiter. In erster Linie brauchen wir gerade natürlich Leute, die PHP können. Für die Serverseite. Wir haben da auch so ein Plugin-Interface. Das heißt, man muss da auch gar nicht im Core rumbauen. Man kann auch sagen, ach, ich mache jetzt hier mal ein, weiß der Geier was, Kalender-Plugin dafür. Herzlich willkommen. Das ist alles auf gitorious.org/owncloud. Öffentlich verfügbar. Macht mit. Auch Leute, die Desktop-Programmierung machen, suchen wir, weil wir so einen Syncing-Client machen wollen. Das dachte ich mir, dass Python oder im Prinzip ist die Technologie auch egal, dass das geeignet ist. Also könnt ihr ja genauso melden, macht mit. Wir haben einige Tasks jetzt bei Google Summer of Code eingereicht. Da gibt es auch massig schon Interessenten und ich glaube, da wird irgendwas zustande kommen. Wenn ihr da also Ideen habt oder mitmachen wollt, könnt ihr euch genauso melden. Und ja, ich hoffe, dass es viele Leute spannend finden.
Ja, wir finden es auf jeden Fall mal spannend.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Verdammt. Achso, das Ganze findet man unter owncloud.org auch nochmal.
Ja, genau. Das ist ein Wiki.
Da ist ein Wiki, da sind alle Informationen zusammengetragen. Und im Chat taucht auch die Frage auf, wenn ich es testen will, wie komme ich da jetzt dann am besten ran? Muss ich mir das jetzt aus dem Git irgendwie...
Also momentan ist es Developer-Release. Also da wird es demnächst Beta 2 fertig sein, aber ich mache da jetzt noch keine richtigen Packages, ehrlich gesagt, dafür, solange das noch in Development ist. Also wer es jetzt testen will, dann muss es tatsächlich aus Git auschecken von Hand. Ansonsten einfach noch irgendwie 2, 3, 4, 5 Wochen warten, dann gibt es die richtige Version 1.0. So richtig schön mit Installationsanleitung und allem.
Gut, also erstmal nur für Freaks.
Für Entwickler. Also ist halt Beta, ne? Ist halt.
Ach du, es gibt ganze Firmen, die ihr Zeug nicht mal als Beta raushauen, sondern als Preview.
Ach so.
Ja, das benutzen wir gerade.
Also da würde ich jetzt.
Ja. Okay, ich glaube, wir machen die Tür zu.
Ach, wieso, so ein bisschen Hintergrundmusik ist doch schön.
Okay, dann lassen wir die Hintergrundmusik.
Jemand spielt wieder Klavier. Da. Okay, dann ja, meldet euch bei Frank, wenn ihr mitmachen wollt, bei OwnCloud und ich denke mal, wir werden das mal installieren und mal ein bisschen rumspielen damit.
Genau.
Wir haben ja hier jemanden, der sich damit auskennt. Der kann uns dann mal zeigen, wie das geht.
Wir haben auch eine tolle Mailingliste. Das ist wahrscheinlich so der beste Anlaufpunkt für die neuen Leute. Das Ganze heißt dann owncloud@kde.org und da wird schon kräftig diskutiert über Visionen über die Zukunft und Code und allem.
Ja, aber es ist jetzt kein dediziertes KDE-Projekt.
Also es gehört schon zu KDE dazu. Also wir benutzen da schon KDE-Infrastruktur und ich bin ja auch KDE-Mensch, aber...
Aber benutzt auch irgendwelche KDE-Libraries, weil das ist ja dann gleich immer so...
Nee, also es wird...
Ich will es nicht installieren, weil... Weil es hat so viele Abhängigkeiten.
Guckst du jetzt mich dabei an?
Ich gucke hier gar keinen an.
Also es ist so ausgelegt, dass es Cross-Plattform und Cross-Desktop ist. Wie gesagt, tut es unter Mac, Windows, Linux, ohne irgendeinen Client jetzt sofort, weil es einfach WebDAV ist und nur einen Browser jetzt erstmal braucht. Klar, wenn man jetzt irgendwelche Spezialintegrationen mit irgendeinem RSS-Readern oder sowas macht oder irgendwie Contact, möchte ich es mal nicht ausschließen, dass sich vielleicht irgendwie, dass die KDE-Integration irgendwann mal toller ist, weil vielleicht mehr Leute sich dafür interessieren. Aber in erster Linie soll das wirklich Cross-Plattform sein. Wie schon gesagt, habe ich auch schon hier die Gnomies haben sich auch schon gemeldet hier auf der Liste jetzt bei uns und wollen auch mitmachen. Und vielleicht gibt es ein richtig schönes Cross-Desktop-Projekt.
Okay. Gut, dann nächstes Thema ist Piwik. Habe ich ja schon mal gesagt, ist so ein Statistik-Tool ähnlich Google Analytics, nur dass es sehr schön ist und auf dem eigenen Server läuft und Daten gehören mir und so. Und nachdem Vorratsdatenspeicherung ja abgeschafft ist, muss man ja auch keine IP-Adressen mehr speichern und das vielleicht irgendjemand rausgeben oder nicht, muss man vorher vielleicht auch nicht. Durfte man auch gar nicht, darf man ja auch jetzt nicht. Und die haben jetzt ein Plugin, um die IP-Adressen zu anonymisieren. Also das letzte Oktett wird einfach genullt. Und dementsprechend ist es nicht mehr direkt einer Person zuortbar. Ist es natürlich für uns sowieso nicht, aber über einen Provider wäre das ja der Fall gewesen. Und da gibt es jetzt ein Plugin und das ist standardmäßig aktiviert sogar. Und ja, noch mehr Datenschutz für die Leute, die Piwik benutzen. Das hat in letzter Zeit rasant zugenommen. Also mittlerweile ziemlich viele Blogs habe ich in letzter Zeit gesehen, die darüber berichtet haben und so. Also das ist jetzt gerade der heiße Scheiß, wenn man irgendwie seine Webseite sehen will, wie viele User auf seiner Webseite irgendwie sind und mit welchen Suchbegriffen die kommen und wo sie hingehen, mit was für einem Browser sie kommen und so weiter und so fort. Da muss man nicht mehr Google Analytics benutzen. Darf man ja auch nicht.
Genau.
Ich sag's ja nochmal. Darf man nicht. Böses Google.
Ne? Böse.
Ja, ganz böse.
Ganz, ganz böse.
Okay, das wollte ich noch zu Piwik sagen. Ansonsten haben wir noch diese Woche was ganz Lustiges. In Anführungsstrichen. Der Parallels CEO, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen.
Ach ja.
Ach der.
Der Berlusov oder so. Berlusov. Irgendwas Russisches scheint mir. Hat gemeint, ja, Open Source ist irgendwie ein riesiger Haufen Scheiße und er hasst Open Source und er ist im Kommunismus aufgewachsen und Community kann er nicht mehr hören und technisch ist das doch eh alles Scheiße und ja.
Hat man schon von vielen anderen Leuten gehört.
Ja, aber nicht von jemandem, der Vorstandsvorsitzender von einer Firma ist, die so viel Open Source macht. Das ist ja auch noch der Witz der ganzen Geschichte.
Ja, das haben sie ja auch nur eingekauft, glaube ich.
Naja, also nee, eigentlich andersrum. Also SWSoft hat Parallels gekauft.
Ach, so rum war das.
Und okay. SWSoft hat sich dann in Parallels umbenannt. Okay. Und SWSoft ist mit OpenVZ
immer... Ja, die kenne ich schon. Ich dachte nur, die das wäre umgekehrt gewesen. Nee, nee, okay. Nee.
Also das ist schon harter Tobak.
Gleich rauswerfen.
Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also...
Ja, nix halt.
Ja.
Also ist ja jetzt nicht gerade das kleinste Unternehmen. Ich meine, die machen ja auch so ein bisschen diese Virtualisierungssoftware auch noch. Also die machen ziemlich viel mit Virtualisierung irgendwie. Und Automatisierungssoftware steht hier noch. Und meinte da irgendwie mal jetzt überall draufhauen zu müssen. Okay, ich meine, wenn jetzt ein Microsoft-Boss sagt, das ist irgendwie Krebsgeschwür, kann man das ja noch irgendwie abtun, aber... Wenn jetzt jemand, der auch darauf basiert eigentlich, dass er eine Open-Source-Community hat und dass die das fleißig verwenden, sowas sagt, finde ich das extrem bedenklich.
Ja, wie gesagt, rauswerfen.
Tja, ne? Ich meine, ist ja nicht sein Unternehmen.
Das ja.
Ist jetzt ja nicht eine Firma, die irgendwie wichtig wäre. Also, weiß ich nicht. Machen, glaube ich, nur... Das gibt es nur auf dem Mac, oder?
Nee,
die machen OpenVZ. OpenVZ, das ist so diese ja, okay. V-Server-Virtualisierungsgeschichte.
Ja gut, aber ich meine jetzt ihr eigenes Produkt, also ihr eigenes Parallels.
Naja.
Also wie sie Geld verdienen.
Geld verdienen, was ist der Aufsatz auf OpenVZ?
Virtuoso.
Genau. Virtuoso.
Ach so, okay.
Also die machen ziemlich viel mit Virtualisierung. Mhm. Also und Virtuoso sitzt direkt auf dieses OpenVZ auf.
Ja genau, und wenn man sich da irgendwie so mal so diese V-Server-Anbieter so anguckt, die benutzen das relativ viele. Also ja, da gibt es dann irgendwie, die benutzen halt OpenVZ und dieses Virtuoso ist dann praktisch so die Management-Lösung für die. Also dass man halt irgendwie, wenn man sich so ein Ding mietet, halt das Zeug halt neu starten kann oder resetten kann oder sonst irgendwas machen kann. Mhm. Und schon irgendwie ja, komisch.
Aber er ist heute gleich wieder zurückgerudert, weil er wohl irgendwie gemerkt hat, das kam in meiner Community hier nicht so gut an.
Das finde ich ja fast noch schlimmer als die Leute, die dann wirklich so einen Müll erzählen, dann, dass die dann irgendwie denken, ich ruder jetzt mal zurück und widerrufe diese Aussage und dann ist gut. Also ich weiß nicht, also was ändert das an der Situation, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich distanziere mich jetzt davon?
Ja, nee, er möchte irgendwie klarstellen, dass das alles nur ein Witz war.
Aha. Schlechter Witz.
Total schlechter Witz. Ja, und er hat tatsächlich verstanden, unsere Geschäftsstrategie beruft maßgeblich auf Open-Source-Plattformen, steht auf Heise.
Vielleicht hat er seine Geschäftsstrategie nicht verstanden.
Ja, vielleicht weiß er einfach nicht, was in seinem Unternehmen so läuft, ne? Und womit er so Geld verdient.
Weiß man alles nicht. Vielleicht war er nur betrunken.
Also betrunken gebe ich keiner Zeitschrift ein Interview.
Außer wenn ich... Ne, das sage ich jetzt nicht, das ist gemein.
Ja.
Hä?
aus einer Gegend kommen, wo viel Wodka getrunken wird. Nein, egal. Das ist gemein.
Aber dann gebe ich keine deutschen Zeitschriften ein Interview, sondern eher einer russischen oder so. Tja. Oder du meinst, da merkt man, manchmal merkt man bei denen den Unterschied ja nicht.
Keine Ahnung.
Oder die, ja.
Egal. Also ich habe auf jeden Fall Freunde, die sind Russen und die haben mir doch auch schon erzählt, dass da nicht irgendwie, wie vielleicht irgendwie bei uns, so nach dem Essen mal so ein Schnaps getrunken wird, sondern eher so vorher, während und nachher.
Und vor dem Schlafen gehen. Und
genau.
Nach dem Aufstehen.
Vielleicht weil einfach einer.
Nach dem Aufstehen schaut.
Vielleicht ist einfach einer zu viel bei ihm.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht abrutschen in irgendwelche Beleidigungen. Also,
nee, aber, wieso? Das ist doch eine gute Sache, ist doch keine Beleidigung. Ich bin neidisch.
Das hast du gesagt. Ja.
Also meine Leber würde das, glaube ich, nicht mitmachen. Okay, das war so das. Haben wir, dann hat noch jemand reingeschrieben: Security Scanner von Google.
Das habe ich. Ich habe es ausprobiert. Das gibt Fisch.
Haben wir schon wieder Google? Was? Die machen jetzt, die stellen die Scanner auf dem Flughafen auf.
Nee, du kennst doch sowas wie Nessus zum Beispiel.
Ja. Aber das solltest du trotzdem kurz erklären.
Genau, also es geht um einen Security-Scanner, nicht wie am Flughafen oder sonst irgendwas, sondern auf Softwarebasis. Und zwar ist das so ein Werkzeug, mit dem man seine eigene Infrastruktur oder seinen eigenen Webserver oder was auch immer auf Sicherheitslücken überprüfen kann.
Oder andere Webserver.
Oder andere Webserver, aber eigentlich, weißt du, so Daten ausspähen und Hackerparagraph und so, das ist nur so.
Darf man ja nicht.
Ja, ja, genau. Wollen wir auch gar nicht empfehlen.
Ich meine nur, man muss aufpassen, da beim Eintippen der IP-Adresse,
genau, also,
dass es auch die eigene ist.
Ja, richtig, richtig. Das ist ganz, genau, ganz, deshalb ganz muss wichtig. Man da ziemlich drauf aufpassen.
Ja.
Genau, und da gibt es ja schon diverse Lösungen, die sowas anbieten. Google hat da jetzt sich jetzt dazu entschlossen, noch was Eigenes zu programmieren, das ebenfalls als Open Source freizugeben, und das ist ein extrem schnelles Tool, was auch schon relativ viele so Dictionaries, also so Angriffsmetriken mitbringt, und das ist komplett inklusive eigenem HTTP-Stack und so weiter in C implementiert, und das lädt man sich runter, macht ein Make und dann hat man es und dann kann man es ausführen, und ich habe das mal auf meinem Server ausprobiert, das lief dann irgendwie so mit der Default-Konfiguration so gefühlt mehrere Stunden.
Echt?
Ja, und da fällt, ja, das macht wirklich viel. Also das hat auch richtig Traffic verursacht und so.
Was kann man da so viel machen?
Das hat extrem, also das wirft dann so ein HTML-Verzeichnis raus, das kann man sich dann im Browser klicken. Und
sieht dann, was verwundbar ist.
Ja, und der zeigt halt auch so Sachen aus, die an, die irgendwie, wenn irgendwo der Content-Type nicht wirklich richtig stimmt oder wenn bei manchen Files irgendwie was fehlt, was nicht angegeben ist, oder wenn Links potenziell irgendwo hinführen, wo sie nicht hinführen sollen und so weiter. Und also gerade für Leute, die so Server betreiben, würde ich das echt mal ausprobieren. Also der ist für das, dass er relativ ausführlich arbeitet, auch noch ziemlich schnell und läuft auch im Gegensatz zu anderen Tools mit nur ein paar Kommandozeilenoptionen und macht dann halt ab diesem Zeitpunkt alles automatisch.
Und was hast du jetzt gelernt über deinen Server? Ist er komplett kaputt und du musst ihn dringend mal updaten?
Oder? Nö, das hat alles soweit. Also die Sachen, die er dann angezeigt hat, irgendwie, das war dann irgendwie, hat er gemotzt, dass irgendwie mein GPG-Public Key, den ich da irgendwo hochgeladen habe, der hatte irgendwie scheinbar ein falsches Charset oder sonst irgendwas. Das hat ihm irgendwie nicht. Also da hat das Charset.
Der hat dein GPG-Public Key auf deinem Server gefunden.
Der ist verlinkt irgendwo.
Ach, der ist verlinkt.
Der crawlt praktisch diese Webseite durch, guckt sich da Links an und guckt zum Beispiel, ob dann so unter anderem auch Dateien, die da abgelegt sind, mit dem Charset, was der Webserver sagt, was er spricht, übereinstimmen und so weiter.
Cool.
Und ist auf Google Code, ist komplett Open Source und ja, das kann man sich mal angucken.
Okay.
Jo.
Gut, habt ihr noch irgendwas Neues? Mein steht jetzt nicht mehr drin, aber.
Haben wir noch was Neues?
Ist ja heute noch was passiert? Nee. Ansonsten können wir kurz zu den Veranstaltungen gehen. Also jetzt am Wochenende ist der Linux-Infotag in Augsburg. Und ich werde auch da sein. Und Tobias der unsere Musikredaktion macht, ist auch da. Ich hätte heute eigentlich so viel zu Musik eigentlich erzählen sollen, aber das machen wir dann alles nächste Woche. Da können wir uns ja nochmal besprechen. Also wer uns sehen will, kann vorbeikommen, kann uns anfassen. Wir sind echte Menschen. Und wir mögen auch Hörer.
Du willst angefasst
werden. Wir sind echte Menschen. Du bist nur eine generierte Computerstimme, Ingo. Ach so.
Also dann könnt ihr mich in dem Laptop, auf den ich, in dem ich generiert werde, bewundern und könnt mit mir reden. Also es ist immer toll, wieder Hörer zu treffen, die dann auch sagen, was gut ist, was schlecht ist oder so. Und außerdem kann man natürlich Vorträge angucken und ich glaube, KDE seid ihr auch da. Weißt du das gerade, Frank? Also sind auch ein paar, ja. Sind auch ein paar Stände. Blinken tut es da auch jedes Mal. Und,
Blinken ist toll.
Ja, ja. Da sind auch immer so ein paar Hardware-Hacker, die rumblinken. War zumindest letztes Jahr so. Also eine nette, schöne Veranstaltung, immer sehr gemütlich, nicht so groß wie in Chemnitz oder so, sondern einfach kleine Ausstellung und irgendwie 10 Vorträge oder sowas und echt gemütlich und macht immer Spaß. Der Linux-Infotag in Augsburg jetzt am 27.03., wenn ihr das noch vorher hört. Wenn nicht, hinterher einfach auf unsere Webseite gehen, ich werde bestimmt ein paar Fotos machen und dann nächste Woche drüber erzählen. Außerdem haben wir
am 1.4.
Ja, genau. Am 1.4. um sozusagen am 1. April Geburtstag.
Also die zusammen mit dem Shakespace.
Genau, also ja. Da hat diese computergenerierte Stimme hier Geburtstag. Und zwar wird Radio Tux. Was war das?
Mein Notebook sagt, der Akku spaltet leer.
Aha, da müssen wir schneller machen.
Boah, ich mach mein Notebook aus. Die Alternative.
Also Radio Tux wird 9 Jahre alt und zu dieser Feier gibt es auch eine Sendung, die zwar nicht unbedingt was mit dem Geburtstag zu tun hat, aber trotzdem werden wir eine Magazinsendung rausbringen und zu der Feier könnt ihr uns noch, wäre super, wenn ihr noch ein paar Geburtstagsgrüße aufsprecht, also einfach mal ein Mikro schnappen und was ansprechen. Hallo, ich bin so und so, höre euch so lange und Radio Tux Geburtstag, Grüße und so weiter und so fort. Oder ihr schnappt euch ein Telefon und ruft uns an. Die Nummer dazu steht im Blog, unter Blog radiotux.de, da irgendwo an der Seite. Ich gehe gerade da unter Voicebox. 030 51 30 00025, da könnt ihr anrufen. Das wird von der Netzsprecher, vom Netzsprecher wird das gemacht und deswegen nicht wundern, wenn er da sagt, wird auf Netzsprecher veröffentlicht, wird, geht bei uns dann in den Blog, beziehungsweise können wir dann für die Sendung verwenden. Nochmal vielen Dank für den Service, den die uns da bereitstellen. Ja, das waren die Sachen, die ich noch sagen wollte. Habe ich noch irgendwas? Jetzt müsste ich mal wieder zurück hier, wenn dieses hin und her geklicke. Ach so, ja genau. Und es gibt ausnahmsweise mal diesmal den Wochenrückblick, den Ubuntu-Wochenrückblick auch auf Schweizerdeutsch. Roman hat den, keine Ahnung, zur Feier seines Einstands beim IKEA-Team auf Schweizerdeutsch eingesprochen. Also es gibt ihn in für seine Verhältnisse Hochdeutsch und es gibt ihn auch nochmal in Schweizerdeutsch. Also wer sonst schon denkt, hier klingt es irgendwie schweizerisch, der sollte sich dann mal die richtige Variante anhören. Haben wir auch verlinkt und habe ich heute auch schon getwittert.
Also, cool.
Ja.
Da versteht man dann halt irgendwie nur noch knapp die Hälfte. Oder ich zumindest. Vielleicht die Schwaben verstehen noch ein bisschen mehr, gerade wenn eine Xi-Schwabe sind. Gibt ja Xi-Schwabe und Quä-Schwabe, habe ich gelernt.
Echt?
Ja. Echt? Okay.
Aber also ihr seid keine Schwaben, oder wie?
Halb.
Ja, siehst du.
Ja, ich schon, aber... Du sprichst in Rätseln.
Ah, ja. Okay, gut. Also es gibt Leute hier, die verstehen das eher und es gibt dann Leute, die verstehen es nicht so und können einfach mal reinhören. Also es ist exakt derselbe Text, bloß halt so, dass man ihn nicht mehr ganz gleich versteht. Okay, habt ihr irgendwas zum Picken?
Ja.
Zum Empfehlen? Dann fangen wir an.
Also ich habe mich jetzt gerade die ganze Zeit gefragt, was nehme ich denn? Ich habe ja jetzt hier letztens ein Praktikum abgeschlossen. Und jetzt habe ich so die Qual und muss Berichte schreiben. Und was macht der Nerd von Welt? Er schreibt seine Berichte in LaTeX, weil das wird ja super und wird schön und man muss sich nicht um Formatierung und sowas kümmern und das ist alles super. Und ich habe da vor einer Weile mal so einen Editor entdeckt, der mir dabei ziemlich unter die Arme greift und der mir hilft und ja, der gut funktioniert und super ist. Und das ist, Moment, das muss ich mal kurz gucken, TechMaker heißt das Teil. Mhm. Und ist ein hübscher Editor, bietet so Kommando-Vervollständigung, würde ich jetzt sagen. Ja, eher so, wie nennt man das? Markup-Vervollständigung. Bietet so Editieren in Tabs an, Syntax-Highlighting, man kann da irgendwie so Quick-View machen, drückt einen Knopf und bekommt dann so ein PDF angezeigt. Der ist hübsch konfigurierbar, sieht auch hübsch aus und ist so ebenfalls auf anderen Plattformen, also glaube ich zumindest Windows und Mac läuft der auch, ist Cross-Plattform.
Ja.
Und den benutze ich jetzt seit irgendwie knapp einem Jahr so zum LaTeX-Editieren und hat sich da bei mir eigentlich schon bewährt.
Cool.
Ja, sonst gibt es eigentlich jetzt dazu nicht wirklich viel zu sagen. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist zum Großteil eine Geschmacksfrage, was man da benutzt. Ich meine, man kann da auch irgendwie ein Vim oder so benutzen. Ja.
Oder, also ich benutze relativ oft Kyle. Mhm. Aus dem KDE-Projekt oder wenn ich so ein bisschen What You See Is What You Get haben will, dann auch Lux.
Ja, Lux habe ich mal ausprobiert.
Das ist halt echt.
Ja, das Problem an Lux fand ich, das war mir zu unflexibel. Also gerade wenn ich irgendwie so Code-Listings oder sowas einfüge oder mal ein bisschen ein paar Optionen ändern will, dann wird das halt schon relativ schnell zu unflexibel, als dass man damit richtig gut arbeiten kann. Also so, aber so zum Text runterschreiben funktioniert das auch relativ gut.
Jo. Okay, gut, dann mache ich mal weiter.
Jo.
Ich habe ein Tool, das ist wahrscheinlich für die meisten nicht so besonders spannend. Für die, die es aber spannend ist, ist es unglaublich nützlich. Das heißt nämlich KDE OBS Generator.
What? Was?
Tja, ich sag ja. Also angenommen, ich bin jetzt hier Softwareentwickler, ne, und ich entwickle jetzt hier so komische Desktop-Software. Und angenommen, das ist auch noch eine KDE-Software. Dann kann ich ja hier schön mit meiner normalen Entwicklungsumgebung hier meinen Code schreiben und meine Applikationen bauen. Und jetzt habe ich das alles fertig programmiert. Und und was dann? So. Jetzt habe ich ja eigentlich dann das Problem, erstmal müsste ich jetzt das irgendwie mal kompilieren, so für alle möglichen Distributionen und das irgendwie verteilen, damit die Leute es auch benutzen, weil wenn es nur für mich alleine ist, ist es irgendwie langweilig. Jetzt ist aber natürlich kompilieren für, 10 verschiedene Distributionen mit 5 verschiedenen Versionen, ist echt langweilig. Das ist echt doof. Das will kein Mensch machen. Jetzt gibt es da natürlich sowas wie den OpenSUSE Build Service. Der kann sowas automatisieren. Die haben da so einen riesigen Cluster, da geht sowas super schnell und da kommen hinten ganz viele Pakete für alle möglichen Distributionen raus. Jetzt muss ich aber natürlich noch so ein Spec-File schreiben, also da muss ich dem dann erstmal ein bisschen sagen, wie ist denn das zu kompilieren, wie geht denn das alles, und das ist alles so ein bisschen Packaging, Blackmagic ist auch echt, will man nicht haben. Und da gibt es jetzt dieses neue Tool, das automatisiert das nämlich alles. Da ruft man einfach nur den KDE OBS Generator auf und übergibt dem als Parameter seinen Source Code, seinen TAR-File und wartet ein paar Minuten und dann fallen hinten die Pakete raus. Und alles ist automatisch, ich muss quasi gar nichts mehr machen. Ich bekomme irgendeinen Output, wenn es irgendwie Compile-Errors gibt. Ansonsten ist es komplett automatisch. Die Pakete sind dann auch gehostet auf den SUSE-Servern, also ich muss noch nicht mal mehr die irgendwo hochladen. Hab direkt die Links und alles ist fertig.
Schick. Also ich habe ja eigentlich selten das Problem, weil ich relativ selten sowas wie nativen Code schreibe, sondern meistens irgendwie auf irgendwelchen Plattformen, wo man nur einmal kompilieren muss. Aber ich glaube, wenn man das Problem hat, dann ist das wirklich schick, dass sowas gibt.
Ja. Genau. Wir bauen das übrigens gerade auch noch so ein bisschen aus, weil das ist ein Kommandozeilentool jetzt hier gerade, was für viele auch ganz okay ist. Aber wir sind jetzt gerade noch dabei, da eine richtig schöne GUI zu machen, die dann direkt in die Entwicklungsumgebung eingebunden ist. Da habe ich dann einfach neben meinem Compile-Knopf dann eben noch so einen, weiß ich nicht, Publish, Deploy, irgendwas Knopf. Mhm. Da macht es dann alles und muss quasi überhaupt gar nichts mehr tippen.
Okay. Wie heißt das nochmal? Das heißt, das musst du auch ablesen. Ja. Das ist so gut, okay.
Ja, das heißt KDE-OBS-Generator.
Okay.
Das kann man googeln, ist auf opendesktop.org, ist es auch hochgeladen, kann man es auch sich runterladen und sich anschauen. Und bei SUSE ist es natürlich auch schon gepackaged und dabei, kann man es auch installieren über den Package Manager und ja, gute Sache.
Gut, und ich pick wieder ein Kommandozeilentool. Also wir sind hier so.
Yay.
Genau, jede Woche ein kleines nützliches Tool. Diese Woche DMI Decode oder DMI Decode. Und zwar kann man damit BIOS-Informationen auslesen. Und ich hatte letzte Woche das Problem, ich musste mal wissen, welche RAM-Bausteine stecken in einem Rechner drin. Und jetzt könnte man natürlich hergehen, das Ding aufschrauben, sich angucken, es ist DDR1, 2, 3, 4, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Man kann das auch auf der Kommandozeile machen mit diesem kleinen Tool. Tippt man dann einfach ein, DMI Decode. Ich glaube, das war ein Type 17, also minus T17. Und dann spuckt er einem aus, welche RAM-Bausteine sind, also wie viele Plätze gibt es überhaupt und in welchem steckt was drin, wie groß ist es, hat es zum Beispiel EEC drin, ist es DDR, SD, mit welchem Speed läuft es, welcher Manufacturer ist es, wenn er das rausfindet, Serial Number und so weiter und so fort. Also ganz nützlich, das Ding kann auch noch zigtausend andere Informationen auslesen. Aber gerade alles, was so im BIOS drin steckt und was er da so kann, also von welcher Prozessor steckt drin, welche Batterie, hat es ein Touchpad und was er hier alles ausspuckt. Ja, also ganz, ja, sagt hier mal, ist ein DMI-Position Type 11, sagt er mir, ist ein Dell-System.
Mhm.
Was für ein Sound drin steckt, was für eine Videokarte drin steckt, Intel Graphics bei mir hier. PCMA-Slot, PCMCIA-Slot, ja, Monitor und so weiter und so fort. Also da findet man mit diesem kleinen Tool sehr schnell raus, was steckt eigentlich in meinem Rechner drin. Und wenn man ihn dann aufrüsten will oder irgendjemand mal schnell sagen will, was hat man eigentlich, ohne dass man selber nachgucken muss am Rechner und aufschrauben muss oder so. Ganz nützlich. DMI-Decode ist bei den meisten gängigen Distributionen in irgendeinem Paket dabei. Einfach mal danach suchen und es installieren. Also cool. Bei Arch Linux habe ich es ganz einfach installiert, bei SUSE ist dabei, bei Ubuntu auch. Ja. Okay. Das war's soweit für diese Sendung. Und ich denke mal, wir hören uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Oder man sieht sich in Augsburg. Oder ja, weiß auch nicht. Dann nächste Woche auf jeden Fall wieder mit Musik. Dann reden wir auch nochmal über unser neues Musikkonzept. Gibt es jetzt schon einen Blog-Eintrag auf Blogradio Tux. Also da werden wir dann ab nächster Woche das so umsetzen. Ihr hattet ja die Gelegenheit, da abzustimmen. Und es haben auch einige fleißig getan. Ja. Okay. Dann ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es sind wieder fast exakt 2 Stunden geworden. Und ja, danke Sven.
Bitte Ingo.
Schön, dich wieder dabei gehabt zu haben.
Ja, es war toll, hier zu sein.
Danke Frank.
Vielen Dank.
Wir reden ja nächstes Mal auch wieder über eins deiner Projekte, wenn du wieder da bist.
Wirklich?
Ja, du hast einfach zu viele davon.
Ja, stimmt. Ich habe welche abzugeben.
Du hast welche abzugeben?
Ja klar, weiß nicht.
Welches willst du denn abgeben?
Ja, das weiß ich noch nicht, aber ich habe irgendwie mehr Ideen, als der Tag Stunden hat. Ja, deswegen.
Sleep Hacking.
Tja. Okay, genau. Ja. Wie wird das? 15 Minuten schlafen und dann lieber oder was?
Nee, die schlafen viermal am Tag 30 Minuten. Also.
Och, das könnte ich nicht, glaube ich.
Gut, dass aber da hättest du 22 Stunden zur Verfügung zum Hacken.
Ja, bis halt 2 Wochen später, bis man total ausgeflippt ist.
Und irgendwie der Versuch.
Den Schlaf von Nichtschlaf nicht mehr unterscheiden kann.
Tja. Nee, ich glaube, für mich wird das auch nichts.
Okay. Aber also bis nächste Woche, sage ich jetzt nochmal, geht raus, lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen. Ich meine, diese Woche waren ja schon Google und YouTube kaputt. Nee, nicht Google, Wikipedia und YouTube kaputt. Wer weiß, was nächste Woche alles kaputt geht, also ihr solltet nicht so viel vom Rechner hängen.
Das Internet. Genau, geht raus, kommt zum Scheck, habt Spaß.
Ja, oder geht ein, was weiß ich, geht ein kühles Bier trinken oder.
Das schließt sich ja nicht aus, das kann man bestimmt bei euch machen.
Natürlich.
Während eurer tollen Grillparty, oder? Hm? Wann gibt's denn die?
Schreib was ins Wiki und dann werden sich da bestimmt Leute finden, die da Bock drauf haben.
Genau, okay. Sag
einfach. Also so läuft es einfach da momentan.
Super.
Ja.
Gut. Gut. Habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Und tschüss.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei noncommercialsharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, Linux und Tarent. Fairtrade Software.